Jo, hallo zusammen zu unserem 151 Podcast. Und was soll ich sagen? Heute ist Go, 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 nämlich Pokémon Go. Ich freue mich sehr, weil ich habe gesagt, dieses Thema hatten wir bisher noch gar nicht im Podcast. Der Henners und ich haben es mal angeschnitten. Wir haben erzählt, dass wir beide Spieler sind. Wir spielen mit unseren Kindern. Wir sind da auch ein bisschen in der Szene drin. Aber ich habe gesagt, das kann ich hier dilettantisch schon nicht weitergehen. Ihr kennt mich. Für Dilettantismus bin ich da. Für Profitum lade ich Gäste ein. Deswegen habe ich gesagt, Honey, Mew, hast du Bock? Kommst du vorbei? Und der sagt natürlich ja. Moin, Honey, ne?
Auf jeden Fall, Hallöchen. Erstmal schön, dass ich da sein darf. Dankeschön für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Freut mich auch total, dass du sofort zugesagt hast. Wir können schon ein kleines Insight droppen. Ich habe dich angeschrieben und habe gesagt, ey, hast du nicht Bock zu kommen? Und dann braucht man hier, um in den Podcast zu kommen, brauche ich immer eine E-Mail-Adresse, weil dann der Link dahin geht und die Einladung und so weiter. Und dann stand da HoneyMew151. Na? Und du hast also zu Recht direkt geschrieben, das sieht jetzt so aus, als hätte ich die extra angelegt, damit man halt so eine einmalige E-Mail-Adresse hat. Nee, aber sie hieß auch vorher, hoffe ich so, du hast mich da jetzt nicht in so eine einmalige E-Mail-Adresse reingeloggt.
Nee, oder wir lassen es offen. Die hieß tatsächlich vorher auch schon so. Ich denke, man kann es an meinem Creator-Namen auch ablesen. Natürlich mein Lieblings-Pokémon Mew, die Nummer 151 und ja, passend, sehr passend, lustigerweise dann auch in meiner E-Mail-Adresse vorhanden und sehr passend zu im Podcast.
Ja eben, total. Ne? Aber wie gesagt, es gibt ja immer so Leute, die machen da immer so Wegwerfadressen und sagen, ich will kein Spam mehr. Jetzt bei uns kriegst du natürlich jeden Tag eine E-Mail, dass du irgendwas kaufen sollst.
Doof gelaufen.
Genau, also so ähnlich wie bei Pokémon Go, dass man irgendetwas kaufen soll. Fangen wir doch erstmal mit den Schattenseiten an. Was? Also du bist absoluter Pokémon Go-Fan, die Leute, die das jetzt nicht kennen, du machst da Content drüber, du machst sehr geilen Content drüber, guck da unbedingt mal auf Instagram rein und so, es ist wirklich ein Kracher. Und jetzt, was sind so momentan die negativen Sachen bei Pokémon Go, wo du sagst, oh ja klar, ich mache jetzt Content dazu, aber ab und zu, das nervt mich auch, das finde ich nicht so geil. Was sind da so Themen, wo du sagst, boah, das ist ab und zu nicht so gut?
Ja, easy. Also Pokémon Go an sich ist ja für mich ist es eins der besten Pokémon-Spiele, die jemals rausgekommen sind, meiner Meinung nach. Spiel hat viele positive Seiten, auf die wir auch noch zu sprechen kommen können. Mhm. Klar, es gibt auf jeden Fall auch Seiten, die jetzt, sag ich mal, von der Community nicht so positiv empfunden werden. Der größte Faktor, und du hast es ja gerade auch schon so ein bisschen angerissen, ist auf jeden Fall so dieser Pay-to-Win-Aspekt. Zum Beispiel eben gerade dieses Raid-System, dass du an legendäre Pokémon, einige Shiny Hunts sind eben damit verbunden, dass du, wenn du nicht besonders viel Glück hast, dann doch auch Geld ausgibst oder dir zu verschiedenen Events Tickets kaufst. Und das ist auf jeden Fall einer der Main-Kritikpunkte, dass viele Events an Tickets gebunden sind. Man muss dabei beachten, Pokémon Go ist ja ein Free-to-Play-Spiel und natürlich gibt es in jedem Free-to-Play-Spiel irgendwo auch diesen wirtschaftlichen Aspekt, dass eben es Ingame-Währung gibt, Tickets und so weiter. Es ist ganz viel möglich, auch ohne Geld auszugeben. Ich kenne selber ich bin ja komplett in der Bubble drin und ich kenne die verschiedensten Spieler mit den verschiedenen Spielstilen. Ich bin ja selber eigentlich auch würde mich jedenfalls so betiteln, einer, der Hardcore spielt. Also ich habe inzwischen an die 800.000 gefangenen Pokémon in Pokémon Go. Das sind wirklich monatelang, jeden Tag, stundenlange Arbeit, Zeitaufwand und so dahinter. Und du kannst Free-to-Play ganz, ganz viel erreichen. Aber ja, ist auf jeden Fall einer der Kritikpunkte, dass es krass monetarisiert wird teilweise. Und teilweise auch dann es wirklich jede Woche ein so ein Ticket gibt zu jedem Event, wo ich dann auch sage, ja, alles in Maßen, lieber jeden Monat ein Ticket, was sich dann richtig lohnt. Jede Woche braucht es das teilweise auch nicht. Das Gute ist, dass viele dieser Tickets jetzt auch nicht unbedingt nötig sind. Also man ist nicht komplett abhängig davon, dass ob man sich jetzt was kauft oder nicht. Genau.
Nur damit ihr mal eine Relation kriegt, wie viel 800.000 sind. So, ich spiele Pokémon seit 2016, Pokémon Go. So, dann gab es immer wieder Phasen, wo ich das überhaupt nicht gespielt habe. Habe es dann mit meiner vierjährigen Tochter im Stadtpark in Hamburg einfach wiederentdeckt und habe gesagt, das spielen wir. Dann habe ich so, sag ich mal, wie du es sagst, so Hardcore-Phasen. Dann bin ich dann halt, wenn ein besonderer Day ist, auch wirklich am Sonntag um dieser Zeit bin ich dann draußen und spiele dann auch und mache das auch mit. Ich hole mir dann zum Beispiel auch ein Ticket, kommen wir gleich nochmal zu. Ich habe 32.000 Pokémon gefangen. Und damit bin ich jetzt nicht der absolute Vollnoob. Da gibt es noch Leute, die es gar nicht machen. Meine Frau spielt, die bezahlt nichts. Die sagt ganz hardcore, ich gebe keinen Cent aus. Die hat auch Spaß mit dem Spiel. Da muss ich ehrlicherweise sagen, ich habe kein Spiel in meinem ganzen Leben, nicht mal FIFA oder nicht mal NBA 2K oder so, so lange mit Zeitaufwand gespielt wie Pokémon Go. Es ist aber auch nichts in meinem Leben, wo ich so viel Geld für ein Spiel ausgegeben habe, wie Pokémon Go. Weil es ist mir irgendwann mal aufgefallen, dass ich dann immer diese hohen, horrenden Angebote für 100 Euro genommen habe. Und wenn du normalerweise ein Spiel für 100 Euro kaufst, ne, dann sagst du ja, Alter, ist es das wert? Und da waren das Impulskäufe, weil ich einfach hochgerechnet habe, ja cool, da kriegst du ja am meisten dafür. Auch mit dieser Währung, die sich umrechnet. Hui, also Pokémon Go ist jetzt nicht das Vorzeige-Kinderspiel, sag ich mal.
Ja, weiß ich nicht, ob man das, also das ist, glaube ich, eine Ansichtssache. Ich sehe es ein bisschen anders, die Thematik. Ich sehe auf jeden Fall diesen Aspekt, dass man, also meiner Meinung nach, bei den großen Mobile Games aktuell auf dem Markt, ist es eigentlich absolut gängig, dass man in jedem sehr viel Geld ausgeben kann. Wenn man sich jetzt zum Beispiel auch mal andere Spiele anguckt, also wenn man jetzt zum Beispiel hier, zum Beispiel Clash Royale, habe ich selber meine Vergangenheit mit damals noch selber als Kind das runtergeladen und gespielt und das war schon verlockend natürlich da auch, sich dann hier irgendwie für diese Kisten und für diese Karten sich irgendwie direkt Währung zu holen. Und ich habe selber in meiner Community natürlich auch Kinder, die Pokémon Go spielen. Das ist ja einer der ganz, ganz tollen Aspekte von Pokémon Go. Ich als Creator, ich darf immer wieder dieses Privileg haben, wirklich meine Community auch in echt zu treffen. Das ist nicht einmal im Jahr Gamescom, sondern das sind halt wirklich viele In-Person-Events. Ich treffe wirklich die Menschen hinter meinem Kanal, die mich supporten. Sind auch viele Kids dabei und das ist wirklich der Punkt, wo ich sagen muss, es ist kein Pay-to-Win in diesem Fall in Pokémon Go. Also meiner Meinung nach gibt es nicht wirklich sowas wie Pay-to-Win. Es gibt, man könnte vielleicht sagen, bei dem einen oder anderen Shiny oder so, dass man da sagt, ja, das ist vielleicht Pay-to-Shiny, dass man sagt, ich möchte zum Beispiel dieses Shiny aus dem Raid haben und das hat eben eine Shiny-Chance von 1 zu 64 und da muss ich jetzt theoretisch meine 64 Raid-Pässe nutzen, bis ich tatsächlich dieses Shiny kriege. Kann natürlich immer früher oder später kommen, das ist halt auf Chancen basieren. Aber ich kenne genug Familien und Kids, die das in einem sehr, sehr gesunden Maße spielen. Und es gibt so, also das Pokémon Go ist so viel mehr, als es 2016 war. Es sind so unglaublich viele Features rausgekommen für dieses Spiel. Also wenn jetzt jemand sich das Spiel wieder runterlädt und er hat seit ein paar Jahren nicht gespielt, die erste Reaktion ist immer, Alter, was geht ab? Überall sind Knöpfe, überall sind neue Features, überall sind neue Dinge. Und da muss man halt sagen, es ist so viel möglich kostenlos. Klar, absolut wichtiger Faktor ist, es ist und bleibt verlockend, Ingame-Währung zu holen. Es macht auch Spaß natürlich, wenn man dann mal auch ein paar mehr Raid-Pässe hat. Vielleicht auch mal bei einem Raid-Tag-Event nicht nur eine Stunde dabei ist, sondern auch 3 Stunden durchziehen kann und sein Glück versuchen kann. Ne? Aber auf der anderen Seite, es gibt super viel kostenlose Sachen. Also es ist jetzt nicht, dass man wirklich so viel Geld ausgeben muss. Also gerade so 3- oder 4-stellige Summen, das ist wirklich jedem selbst überlassen und ich glaube, ich wäre auch bereit, das ein oder andere Event mal komplett Free-to-Play zu spielen. Ja.
Ja, ich glaube, da hast du den entscheidenden Punkt. Erstmal müsste man jetzt ja fragen, sind diese Spiele generell was für mich? Das würde ich jetzt vergleichen mit, erlaube ich meinem Kind Pokémon-Karten aus Booster-Packs, was Glücksspiel ist, zu öffnen, ja oder nein? So, So, wenn ich meinem Kind erlaube, ja, du darfst diese Pay-to-Win-Spiele, wobei ich nochmal, wir können nochmal sagen, ich glaube, es ist gar nicht so krass Pay-to-Win bei Pokémon Go, weil man ja auch einfach darauf verzichten kann und trotzdem geht das Spiel ja weiter. Also du kommst ja an keine Hürde und du kannst ja mit Fleiß auch sehr viel ausgleichen oder mit Geduld. Das bedeutet, ja, wenn du das Shiny jetzt haben willst, aber dann hast du wahrscheinlich die Möglichkeit, dass es ja irgendwann beim Community Day eh drin ist. Das haben wir ja alle gelernt, ein Jahr später oder wie auch immer. Also insofern ist das eigentlich sehr, sehr, sehr fair, finde ich persönlich. Und wenn man das so mit Brawl Stars oder wie du sagst, Clash Royale oder so, wenn man das mit solchen Spielen in irgendeiner Form vergleicht, die sind auch ganz cool, was sie schon Free-to-Play bieten. Und wenn du dann anfängst, Season Pass etc., ich will nur mit sagen, das ist auch wieder, es ist halt Pokémon, es ist geldintensiv. So, und das merkt man da auch, wenn man da immer ganz vorne mitspielen möchte, wenn man alle Boni-Vorteile, aber dann finde ich es halt noch ein sehr, sehr, also das könnte man jetzt als positiv von Pokémon Go sehen, du kannst da mitspielen, dir morgen einen Account machen und kannst erstmal starten und brauchst 2 Jahre kein Geld ausgeben, weil du erstmal 2 Jahre zu tun hast,
ja,
bevor da überhaupt dann du in diesem Flow kommst, dass du sagst, ja, jetzt will ich aber auch bei dem Raid oder jetzt muss ich im Fernpass. Und du kannst natürlich durchlaufen unheimlich viel machen. Also, wo du, ne, wenn du nicht auf der Couch sitzt. So, für Leute, die das Spiel gar nicht kennen, um was geht's? Man sammelt alle Pokémon und was macht man noch?
Also, Pokémon Go ist ein Spiel, was, glaube ich, an niemandem vorbeigezogen ist. So gerade zur Hype-Phase 2016 und mir als Ich bin Pokémon-Content-Creator, ich mache auch noch deutlich mehr als Pokémon Go, aber es ist schon auch mein Steckenpferd in den letzten Jahren geworden. Ich habe meinen YouTube-Kanal, der jetzt auch über 12.000 Abos hat, den habe ich komplett nur mit Pokémon Go hochgezogen. Und immer wieder, wenn ich Leute außerhalb der Bubble treffe, kommt immer dieser klassische und langsam wirklich elende Satz, was, das gibt's noch, das spielen Leute noch. Und ja, tun sie.
Mengen.
Mein Lieblingsbeispiel ist das Go-Fest. Das ist eigentlich so das größte Event des Jahres. Das hatte letztes Jahr in New York 400.000 aktive Spieler in New York City. Und das finde ich einfach nur genial und erinnert einen immer wieder dran, wie viele Leute tatsächlich spielen und auch die lokalen Communities, wenn man mal nach Berlin schaut oder nach Düsseldorf und so. Also es gibt so ein Community Ambassador Programm, das sind praktisch so Community Leader, die kümmern sich um die Communities in den verschiedenen Städten, organisieren die Events. Da kommen teilweise zu verschiedensten Events bis zu 500-600 Leute auf, einfach so treffen sich irgendwo in der Stadt und zocken gemeinsam Pokémon Go. Im Grunde, es ist Pokémon zum Mitnehmen. Viele sagen auch gern so ein bisschen in die Richtung Tamagotchi. Es ist definitiv mehr inzwischen, als man nimmt nur ein Pokémon mit. Für mich definitiv eins der besten Pokémon-Spiele, weil man halt wirklich nicht den ganzen Tag drinne sitzt. Ich bin selber auch Gamer und zock auch gerne mal was am PC. Hab da auch damit angefangen, mit meiner Streaming-Karriere vor 6 Jahren, mit Computerspielen, mit Nintendo Switch-Games, und ich mache das natürlich alles auch gerne noch, aber wenn du da Bock drauf hast und wenn du Pokémon liebst und dich ein bisschen bewegen möchtest, ist Pokémon Go wirklich fantastisch, weil du gehst raus, du hast im Grunde, wenn man es mal so sieht, Pokémon Go ist das Pokémon-Spiel mit den meisten Updates jemals. Pokémon Go bekommt jede einzelne Woche mehrere Events. Das kann man sich in anderen Spielen gar nicht vorstellen, dass es mehrere Events in einer Woche gibt. Und das ist jede Woche so in Pokémon Go. Das Content wird wirklich rausgeschossen ohne Ende. Es gibt riesige Events, es gibt kleinere Events, die dann unter der Woche stattfinden. Jedes Wochenende ist irgendwas. Auch da wieder ein Punkt. Was spiele ich jetzt? Wie viel spiele ich? Wo setze ich mir meine Grenze? Wo ist meine Priorität? Das ist ein großes Thema für viele aktive Pokémon Go-Spieler, so die FOMO, Fear of Missing Out. Es gibt jedes Wochenende ein Event, aber was ist, wenn ich am Wochenende mal kein Pokémon Go spielen möchte? Ja, definitiv auch ein Point. Aber eben, also wenn man Bock hat auf ein Game, was wirklich super aktiv ist, wo super viel passiert, immer unterschiedliches Gameplay, dann ist das wirklich cool. Es hat so viele Facetten. Du kannst eben Raid-Battles machen. Da gibt es inzwischen auch aus der Galar-Region, ne, die Giga-Dynamax-Raids. Es gibt Dynamax-Kämpfe. Es gibt 5-Sterne-Raids. Es gibt zusätzlich, wir haben Krypto-Pokémon, die dann nochmal, also sind praktisch die von Team Rocket besessen sind, die dann noch stärker sind, wo die Kämpfe dann aber noch schwerer sind. Du kannst PvP spielen, Spieler versus Spieler. Es gibt eine eigene Kampfliga dafür. Du kannst einfach klassischer Shiny Hunter sein, in der Wildnis draußen rumlaufen und die verschiedensten Shinies jagen. Es gibt eben auch dieses wichtige Bewertungssystem von, also in Pokémon Go sagt man zum Beispiel ein 100er, das ist so ein Pokémon, was praktisch den vollen, die vollen Statistiken hat, also 100% auf Angriff, Verteidigung und Initiative, ne? Also im Grunde, es gibt sehr viele Sammelaspekte. Für mich jemand, der auch aus dem Pokémon TCG ursprünglich auch kommt und der auch sehr, sehr gerne Pokémon TCG sammelt. Ich bin Sammler durch und durch und bei Pokémon Go ist halt der Sammelaspekt auch genial. Es gibt die Shinies in allen möglichen Variationen. Es gibt spezielle Hintergründe. Es gibt tatsächlich seit 2-3 Jahren ungefähr auch, wenn du jetzt zum Beispiel aufs GoFest New York gehst, ja, das ist nur mal dieses Beispiel, und du machst dort einen legendären Raid, kannst du dieses Pokémon fangen und es hat als Hintergrund von diesem Pokémon dann zum Beispiel noch die New Yorker Skyline und so. Also, ne, so Sammelaspekt ist gigantisch und das macht Pokémon Go wirklich so aus. Also, es ist extrem vielseitig einfach.
Aber pass mal auf, ich habe mal eine Frage. Du hast gesagt, diese 100%, ne? Hm. Muss ich da jedes Mal, wenn ich ein Pokémon gefangen habe, reingucken in die Stats, ob es 100% hat oder kann ich es schon vorher verkennen? Ich bin klassischer Spieler, ich sammle das Ding und dann würde ich sagen, schicke ich sofort weg. Ich habe halt keinen Bock, jedes Mal zu gucken, ob es 100% ist. Habe ich eine Möglichkeit, vorher zu sehen, ob es 100% ist?
Also, so halb. Es gibt Fälle, in denen man das wissen kann und es gibt Fälle, in denen man das nicht wissen kann. Und zwar ist es so, da gibt es auch ganz tolle News- und Info-Channels dafür. Und bei den Raid-Battles zum Beispiel, wenn ich jetzt, sagen wir mal, einen Lugia-Raid mache, da weiß man, wenn dieses Lugia eine Bewertung von 2115 WP, also Wettkampfpunkten, okay, hat, und ich sehe das noch im Fangscreen, diese WP über dem Pokémon, und dann weiß ich, das ist ein 100er. Also eins mit einer perfekten Bewertung. Bei wilden Pokémon ist es zum Beispiel total zufällig und du kannst es nicht wirklich wissen. Teilweise, es gibt auch Feldforschungen, bei denen ist dann eine gewisse IV, also eine gewisse Bewertung im Vorhinaus schon garantiert. Zum Beispiel, man redet von bei diesen Hundertern, also den perfekten Pokémon, auch von einem 15-15-15, weil alle Statistiken auf dem Maximalwert 15 sind. Bei den Feldforschungen, da gibt es zum Beispiel das, dass die mindestens schon mal 12-12-12 sind, was natürlich ein Riesenvorteil ist, wenn du gute Pokémon bekommen möchtest. Der heilige Gral ist natürlich Shiny plus eine perfekte Bewertung, ist in unserem Jargon dann auch Shando genannt, wegen Shiny und Hando, auf Englisch Shando. Und das ist natürlich ein großer Anreiz, da auf die Shiny-Jagd zu gehen und eben auch das ein oder andere Event mitzunehmen, wo dann vielleicht auch diese Bewertungen dann geboostet sind oder es bessere Möglichkeiten gibt, gute Bewertungen zu bekommen. Genau.
Jetzt komme ich aus einer Generation, da hat man Spiele noch zu Ende gespielt. Weißt du, das war, da hat man auch Spiele einfach mehrfach gespielt und hat dann so ein Gefühl von, habe ich gemacht, so Final Fantasy VII 1997, das nehme ich jetzt bewusst, weil das Remake jetzt gerade auf der Xbox auch tatsächlich rausgekommen ist. Und da könnte man jetzt sagen, da könnte man so einen Nostalgietrip haben und hat dann ein Spiel zu Ende gespielt oder wie das auch, sag ich mal, in anderen Teilen ist. Bei Pokémon Go ging es mir jetzt so, ich habe jetzt eine längere Pause gemacht, weil ich bewusst nicht andauernd das Handy in der Hand haben wollte. Und dann ist es mal eine Zeit lang so abgeflacht. Jetzt war es in Hamburg auch hier immer extrem kalt eine ganze Zeit lang. Und dann macht es halt echt keinen Spaß, wenn du dann halt mit irgendwelchen Handschuhen versuchst, irgendwelche Pokémon zu fangen. Und da hatte ich eine längere Pause. Und dann haben die wieder geupdatet, aber diesmal richtig. Für mich war es so, alles klar, ich spiele jetzt alle Level durch bis zum Ende. Da war ich gar nicht so weit von entfernt und habe strategisch die Level gespielt. Mhm. Auf einmal mache ich mein Handy seit ewigen Zeiten wieder an, logge mich in Pokémon Go an, vor 2-3 Wochen erst. Und auf einmal, bam, 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 habe ich 1000 Sachen gekriegt, 1000 Belohnungen. Und dann auf einmal ist ein neues System entstanden. Ist das eher Anreiz, dass man immer weiß, das verändert sich auch, das ist ein anderes Spiel? Oder ist es eher so, wie du merkst aus der Community heraus, oh, jetzt haben sie das System geändert?
Ja, das war, du sprichst jetzt hier von meiner Meinung nach dem größten Pokémon Go Update in 5 Jahren.
Ja, okay.
Wir hatten das Update, das praktisch nicht mehr Level 40 das Hauptlevel, also das Maximallevel war, sondern Level 50. Das war vor knapp 5 Jahren.
Ui.
Dann haben sie 5 Jahre gewartet und es war eigentlich immer klar, irgendwann muss es weitergehen. Gab dann zwischendrin auch intern, also es wurde immer gefragt, wieso macht ihr es nicht? Was hält euch noch davon ab, mal endlich ein nächstes Maximallevel zu geben? Irgendwann ist dann intern rausgekommen, ja, es sind anscheinend noch nicht genug Spieler schon auf dem Maximallevel, da wollen sie jetzt noch ein bisschen warten, einfach damit sich viele Leute einfach dann auch nicht so hinten dran fühlen. Und dann kam jetzt halt der große Bam und sie haben Level 80 rausgehauen als Maximallevel und dann haben alle erst gesagt, oje, wie viel Erfahrungspunkte brauche ich da? Manche sind davon ausgegangen, man braucht irgendwie 1 Milliarde Erfahrungspunkte, was viele in der Hardcore-Spielerszene auch haben. Ich habe, glaube ich, selber auch so 900 Millionen. Das ist extrem viel und sehr unrealistisch für einen normalen Spieler. Und dann war schon irgendwie klar, irgendwas kann da nicht stimmen. So ein großer Levelsprung. Und was sie eben gemacht haben, wie du es schon sagst, sie haben das System geändert. Man könnte fast sagen, dieses Level 80, was jetzt ganz neu ist, das ist so ein bisschen das alte Level 50, also von den Erfahrungspunkten, man braucht nicht wirklich mehr, was einen dann noch aufhält vom Aufleveln sind vor allem, dass man zwischen jedem Level auch noch Aufgaben machen muss, damit man diesen Aufstieg machen darf. Nochmal zurück zu diesem Thema, man hat viele Spiele vielleicht sogar mehrmals schon durchgespielt und so. Natürlich, also Pokémon Go ist ein Spiel, das kannst du nicht durchspielen. Ja. Es hat keine Endcard, kein Ende. Das ist aber genau das Ziel von Pokémon Go. Niantic ist die Firma, die Pokémon Go entwickelt hat. Diese wurde für, ich hab's vergessen, irgendwas, also es war auf jeden Fall ein Milliardenbetrag, wurde von Scopely aufgekauft und also war eine Riesensumme. Und da war auch eine der ersten Aussagen, this is a forever game. Also Pokémon Go's Ziel ist, dass es ein Spiel ist, was am besten so lang wie möglich läuft. Und das merkt man auch, wenn zum Beispiel sowas wie, also erstmal, wir kriegen ja immer neue Pokémon-Generationen, was diesem Spiel extrem hilft, damit einfach immer neuer Content nachgeschoben werden kann. Pokémon Go teilt sich sehr gut ein, was ins Spiel reingebracht wird und was nicht. Es ist zum Beispiel nicht so, wie bei einem Main-Pokémon-Spiel. Du spielst das Spiel und automatisch kann jedes Pokémon, das du antriffst, shiny sein. Nein, in Pokémon Go kommt zum Beispiel erst das Pokémon als Release. Da heißt es dann, hey, diese Woche ist das Snubbull-Event und jetzt gibt es Snubbull in Pokémon Go. Und dann kommt vielleicht ein Jahr später das Update, hey, jetzt ist ein Event, da könnt ihr jetzt Shiny Snubbull fangen und ab sofort, wenn ihr einen Snubbull fangt, ist die Chance da, dass es Shiny sein kann. Das heißt, teilweise wird der Content auch sich wirklich so eingeteilt, dass das Spiel sehr, sehr, sehr lange laufen kann einfach und sie eben auch diese Bandbreite an Updates auch immer liefern können, was ich eigentlich ganz cool finde und was dann einen immer wieder neu motiviert. Und das Coole ist ja, sobald ein Shiny zum Beispiel released ist, kannst du es halt immer kriegen. Also selbst wenn du es jetzt eben im Release-Event nicht fängst, ist es halt ab sofort da und taucht immer wieder auf und die Möglichkeit, es rennt dir halt nicht weg. Und deswegen auch selbst wenn man nach ein paar Jahren wieder anfängt, man kann sich immer persönliche Ziele setzen. Ich finde natürlich Level 50 damals, jetzt Level 80, ist ein super Ziel, auf das man immer hinarbeiten kann, was einen auch immer motiviert, meiner Meinung nach. Also ich habe mich so gefreut über die Erweiterung, weil ich auch endlich mal wieder so ein bisschen was in Richtung Level-Aufgaben machen darf, weil ich war at this point auch schon wieder 3 Jahre auf dem Maximallevel und da hast du dann natürlich schon das Gefühl, natürlich, es gibt so viel anderes zu tun, aber irgendwie würde ich auch gern dieses, oh, endlich mal wieder ein bisschen leveln, endlich mal wieder dafür kämpfen, dieses Maximallevel zu erreichen. Das war schon schön, dass da dieses Riesen-Update kam. Aber ich würde nicht sagen, dass es das, also es gab ein paar negative Stimmen, die gibt es, glaube ich, aber immer. Da kannst du, wenn du so ein großes Update droppst, kannst du, glaube ich, es nie jedem recht machen. Die meisten Leute haben sich, glaube ich, sehr drüber gefreut und gerade die Millionen inzwischen von Level 50 Spielern, die alle schon jahrelang auf dem Maximallevel waren, für die natürlich eine Riesenfreude. Endlich geht's weiter und endlich kann man auch in diesem Aspekt des Spiels mal wieder ordentlich hochgrinden.
Pass auf, also für mich war das total geil, dieses Update, weil es war, 50 war so ein unerreichbares Ziel im Sinne von, da waren schon knackige Sachen dabei und es hat vor allen Dingen auf die Erfahrungspunkte abgezielt und dazu musstest du extrem viele Geschenke als Casual Player tauschen, jeden Tag. Da war eigentlich deine Aufgabe nicht, laufe und fange Pokémon, deine Aufgabe war, schicke jeden Tag diese Geschenke. Mach das am besten, weil dann levelst du am besten. Und jetzt habe ich ja dieses neue Update und sehe auf einmal, oh, der hat mich jetzt direkt auf Level 70. Ich muss jetzt erstmal Aufgaben, die viel motivierender sind, diese vier Aufgaben, die dann meistens da stehen, nochmal zu machen und dann Medaillen dann quasi strategisch zu sammeln. Und dann hab 20 und so. Und dann habe ich mir die, man zeigt ja jetzt auch an, was du haben musst. Das musstest du früher mal umständlich im Internet gucken, wie du hochleveln kannst. Und dann sah ich das und sah, oh, jetzt habe ich wieder einen Anreiz gekriegt, weil es waren realistischere, bessere Systeme, ausgewogener. Und man hat mich jetzt nicht, dass ich gedacht habe, oh, ich hätte es ja jetzt irgendwann mal geschafft auf die 50. Ich war ja nicht mehr weit weg. Ich war irgendwie bei 46 oder so. Hat man mich perfekt abgeholt, dass ich sagte, oh, auf dieser 70 jetzt erstmal 999 Pokémon fangen. Oh, da freue ich mich erstmal drauf. Ich wurde wieder anders incentiviert als jeden Tag an andere Mitspieler Geschenke. Und das ist teilweise echt frustrierend und strategisch gewesen, weil du hast Leute in deiner Freundesliste gehabt, die dann ausgetauscht werden mussten, um diese maximale Anzahl an Geschenken. Die haben sie dann runtergestuft, dass du auch wieder mit denen Geschenke tauschen konntest, dass du überhaupt Dinge machen konntest. Also für mich war das als Casual-Spieler, der ab und zu mal das Ding anhat, aber auch mal gerne 3-4 Stunden an so einem Community-Day im Hamburger Stadtpark Gas gibt, ne, wo man sich so zunickt. Dann quasi, das macht halt Spaß. Und das hat mich total abgeholt. Also ich bin jetzt wieder Feuer und Flamme und freue mich, sobald es ein bisschen wärmer wird, wieder voll loszulegen. Und man hat nicht das Gefühl, man hat so krass was verpasst oder man ist jetzt raus, sondern das Spiel gibt einem immer das Gefühl, ey, kriegst du nochmal? Und das Geilste ist, wenn wir uns jetzt zum Beispiel treffen würden, physisch, kann ich sagen, ey, hast du dieses Pokémon nochmal für mich? Das brauche ich zum Vervollständigen der Medaille, die ich gerne hätte. Und das ist geil. Dieser Community-Effekt ist Wahnsinn. Jetzt gehe ich mal ein bisschen mehr noch darüber.
Voll. Ist auch immer das, was ich Leuten sage, die frustriert sind, weil sie sagen, oh, ich habe hier beim Raid Day oder so, ich hab das legendäre Shiny nicht gekriegt, ich habe das nicht gekriegt, sage ich immer, wirklich reached out. Es gibt inzwischen fast in jeder einigermaßen großen Stadt gibt es eine Community, die sind super offen. Ich bin ja Pokémon Go Partner auch und dadurch komme ich auch viel in andere Städte, in besuche Communities, drehe da auch Videos und so und ich habe noch nie eine Community getroffen, die nicht herzlich, offen, freundlich war zu jedem, egal wie wenig du dich mit dem Spiel auskennst, egal wie, das ist vor allem, die meisten lieben das sogar, wenn du keine Ahnung hast, weil die dir dann komplett ihr Nerdwissen aufdrücken können. Also es ist wirklich eine so offene Community und ich sag immer, wenn du das nicht kriegst, wirklich, hol dir die Freundescodes in deiner Community, ihr könnt Glücksfreunde werden, ihr könnt Sachen tauschen, da sind Spieler, die spielen jedes Event 3, 4, 5 Stunden, die kriegen jedes Shiny, frag die geben dir das Zeug ab. Es ist nicht so hart. Das ist wirklich, also selbst wenn du bei weitem nicht alles kriegst, was irgendwie neu rauskommt, wenn man sich, also ich habe da wirklich so ein kleines Netzwerk inzwischen. Ich gucke morgens auf mein Handy, merke, oh, bin wieder hier mit 3 Leuten Glücksfreunden aus meiner Stadt, schreib denen kurz, hey, treffen wir uns heute kurz auf den Tausch und dann zack, habe ich wieder 2 neue Shinies, die ich noch nicht hatte oder so. Also das ist ein Riesenaspekt Community bei Pokémon Go und ich vergesse da manchmal sogar selbst das die krassen Events. Also ich war zum Beispiel auf der City Safari in Amsterdam. Das war ein Riesenevent mit unglaublich spannenden neuen Shinies. Für mich als Hardcore-Spieler der Anreiz, dahin zu gehen und zu spielen. Und dann treffe ich da halt einfach so viele Menschen und dann stehe ich irgendwie eine Stunde mit ganz vielen Zuschauern, mit Freunden da rum, während das Event läuft in diesem 8-Stunden-Zeitraum und merke erst danach, oh, ich habe jetzt eine Stunde nicht gespielt, aber es war mir völlig egal, weil dieser Community-Aspekt so viel wichtiger am Ende ist und man da so viele tolle Menschen kennenlernt, wie bei keinem anderen Spiel meiner Meinung nach. Also es verbindet einfach.
Also was total geil ist, ihr müsst euch vorstellen, ich bin in New York gelandet, habe mit meiner Frau da Urlaub gemacht, ne? Und das, was ich schon auf dem Weg zum Hotel gecheckt habe, ob ich das Bisofunk, glaube ich, heißt es, ne?
Ja,
das regionale Pokémon dort kriege. Und wir haben es nicht sofort gekriegt, aber es war quasi, wir waren 1,5 Wochen da und wir haben gesagt, egal was passiert. Und wir sind halt fast jeden Tag 15 bis 20 Kilometer durch Manhattan gelaufen. Wir hatten Fußschmerzen des Todes. Aber obwohl wir in New York waren, hat dieses Spiel für uns beide auch irgendwie uns da noch durchgetragen, quasi, weil es Spaß gemacht hat. Einige können uns jetzt so völlig verrückt halten, aber es war gut. Und als wir dann plötzlich am zweiten Tag, ne, sahen, oh, wir könnten es kriegen, da gibt es auch total, von Finch gibt es auch eine super Szene in New York, wie er da hinläuft und das dann holt, ist total lustig. Und da war also für mich, okay, das Spiel hat doch ein bisschen mehr popkulturelle Bedeutung in meinem Leben, als ich immer so denke. Das ist jetzt nicht so das klassische Zeitvertreib, sondern es ist schon so gewiss challenging. Und gerade so diese regionalen Pokémon, ne, die du nicht überall kriegst. Also ich glaube, davon fehlt mir tatsächlich nur das in Afrika. Da war ich halt noch nie und deswegen habe ich das auch nicht. Aber in jedem Kontinent, wo ich war, hole ich mir die Dinger. Das ist ganz witzig, ne? Also das ist dann so, und damit kannst du auch noch ein bisschen angeben, jedenfalls in der Casual-Szene. Die hat nicht jeder.
Voll,
wenn du zwei hast, kannst du auch gut tauschen. Oder wenn du Athen auf der Akropolis eins fängst. Also auch irre, ne? Ich stand in Athen, ich hatte ein Team-Event und bin mit meiner Firma nach Athen geflogen. Und ich hatte nichts Besseres zu tun als auf der Akropolis. Und da, alle haben mich total dumm angeguckt. Habe ich gehuntet. Hat auch geklappt sofort. Also auch, das ist ein geiler Reward gewesen. Dann kannst du auch wieder einstecken. Holst vielleicht noch 2, 3 für ein paar Bekannte. Aber dann ist wieder gut. Und das macht das Spiel schon sehr, sehr besonders, finde ich. Das
würdest auf ja jeden Fall.
Keine Idee. Du würdest ja nie auf die Idee kommen, das zu tun. Und natürlich, wo ist das nächste Pokémon Go Fest?
Das nächste Go Fest ist Tokio, aber da ist es eigentlich immer. Dann in Chicago und in Kopenhagen. Und ich werde auch in Kopenhagen da sein.
Nicht in Chicago?
Doch, in Chicago.
Ah, da wirst du auch sein.
Achso, nee, ich bin nicht in Chicago dafür, nee. Aber ich bin in 3 Wochen in Los Angeles.
Ah, okay, dann ist
da das... Da ist die Pokémon Go Tour. Das ist nochmal ein Event, was jetzt im Februar stattfindet, genau.
Ach, cool. Und ja, da wirst du uns natürlich mit dem Content auch wieder mitnehmen und uns
zu 100%,
begleiten.
Ja.
Das ist in Kopenhagen. Kopenhagen steht schon fest vom Datum her?
Yep, das ist... Boah, ich überlege gerade. Juni... Mitte Juni ungefähr, ja.
Mitte Juni.
Genau.
Der Henners und ich überlegen auch, dorthin zu fahren. Weil wir gesagt haben, das ist eigentlich was Cooles, wo man sagt, ey, komm, der 151-Podcast hat Bock, da zu sein. Wir machen was, wir sind draußen, man ist in der Stadt. Kopenhagen ist jetzt nicht besonders groß. Das heißt, da wird man wahrscheinlich sehr viele Pokémon-Go-Spieler auch auf der Straße wahrnehmen als solches. Da freue ich mich drauf, weil es ist so aus Hamburg natürlich auch nicht weit weg, ne? Also das ist ja...
Stimmt, wir haben eine gute Anbindung da, ja.
Total, wir müssen jetzt einmal kurz rüber.
Ja, cool.
Früher bist du ja noch aufs Boot gefahren, also der Zug ist in die Fähre reingefahren.
Echt jetzt?
Ja, okay, du bist ausgestiegen, krass, hast oben eine Pommes gegessen und bist wieder in den Zug und kannst nach Kopenhagen fahren. Das ist angeblich geil, nicht mehr so, aber das konntest du damals. Jetzt geht's über die Brücke, aber das war geil. Aber deswegen, wer dazu Bock hat, na, braucht ja, wenn du in der Honeymew-Community bist, dann geht das sowieso etc. Auch wenn du jetzt vielleicht ein paar Tage älter bist. So, ich glaube, da seid ihr auch inklusiv so die unsere Hörer hier. Ich möchte niemanden beleidigen. Dann gerne schreibt uns mal an, macht das gerne, schreibt dem Honeymew an. Das sind so Sachen, wenn ihr sagt, komm, da will ich jetzt gerne hin, bin aber irgendwie alleine, da kriegen wir schon euch irgendwo unter und wissen dann nachher oder können hier droppen, wer noch so da ist, mit dem ihr euch vernetzen könnt, damit ihr dann nicht den ganzen Tag alleine rumlaufen müsst. Das klappt schon. Da gibt es genug Deutsche, die da hinfahren. Das weiß ich nämlich auch aus meinem eigenen Umfeld. Und wahrscheinlich sind wir auch da.
Cool, ja. Sehr schön. Dann sieht man sich hoffentlich dort.
Das sollten wir ja wohl hinkriegen. Wo bist du denn? In welcher Stadt bist du denn eigentlich ansässig?
Ich wohne in Karlsruhe.
Oh Gott.
Und da mache ich auch die meisten meiner Streams. Also kann ich noch kurz ein Wort dazu verlieren. Ich bin ja wirklich leidenschaftlicher Livestreamer und das ist auch wirklich das, wo ich herkomme. Das sind meine Content Creator Roots. YouTube kam viel, viel später erst dazu und jetzt Instagram und TikTok und so noch später. Und ich liebe Streaming und ich habe ja wirklich angefangen mit, ich streame erstmal alles, Just Chatting, irgendwelche Games, die mir einfach Bock gemacht haben, so Story Games. Dann irgendwann auf Nintendo Switch und vor allem Pokémon-Spiele geswitcht und dann eben Shiny Hunts zu machen und so. Und dann habe ich halt irgendwann angefangen, hier zu Hause im Stream Raids zu machen in Pokémon Go. Weil mir hat Pokémon Go Spaß gemacht, war cool, habe ich Raids gemacht, weil das war so das Einzige, was du von zu Hause halt machen konntest, gerade so bei Corona und so. Und da haben sie ja dann auch mit Fernraids und so das Update gebracht, da konntest du legendäre Raids aus der Ferne machen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, ich glaube, du kannst das auch IRL streamen, also von draußen. Und dann hat sich ein leicht frustrierender und sehr aufwendiger Arc hat von mir begonnen. Und zwar ich baue ein Pokémon Go-fähiges IRL-Streaming-Setup. Das war nicht einfach. Inzwischen bin ich sehr glücklich mit meiner Lösung. Das hat jetzt
Magst du das verraten hier exklusiv im Podcast, wie das funktioniert?
Boah, das ist mega nerdig, aber ich kann es kurz anreißen. Also ja. Im Grunde, ich habe einen OBS-Server. OBS ist ja so eine Streaming-Software. Ja. Und dieser Server, der ist halt auf einer Serverfarm und der läuft 24/7. Und ich streame praktisch mein Kamerabild und mein Handy-Bildschirm-Screen beides separat auf diesen OBS-Server. Dort habe ich mir mein OBS schön eingerichtet mit Szenen und mit allem. Die Szenen kann ich im Chat mit Chat-Commands steuern und den Stream auch starten und stoppen darüber. Und dann wird praktisch mein Bild auf den Server übertragen und der Server streamt das Ganze dann auf Twitch. Und das Setup besteht aus mehreren Powerbanks, Kabeln, Routern, SIM-Karten und mehreren Handys. Und so funktioniert das dann am Ende. Und
weil du ja auch mehrere Kameraperspektiven logischerweise hast.
Genau,
ne?
Das geht auch. Also wir haben es inzwischen auch hingekriegt, mehrere Kameras reinzubasteln, was echt auch nochmal crazy ist. Ist natürlich jetzt eher seltenes Anwendungsgebiet, wenn ich alleine unterwegs bin, aber gerade wenn ich mit mehreren Leuten unterwegs bin, drückst du mal noch jemandem eine zweite Kamera in die Hand oder so. Ja, und das habe ich mir also aufgebaut und so bin ich wirklich, sagen wir mal, so gute 85-90% meiner Streams sind tatsächlich nicht mehr von zu Hause, sondern wirklich ich, wie ich in aller Welt rumlaufe, mit Kamera und Pokémon Go und das Spiel tatsächlich draußen live streame und spiele und das ist auf jeden Fall auch etwas, ja, bin ich auch stolz drauf, dass wir das hingekriegt haben mit dem Setup, das war echt nicht einfach und das macht so viel mehr Spaß, als drin zu sitzen und zu streamen den ganzen Tag, sondern wirklich rauszugehen und da erlebst du auch so viel mehr noch außerhalb von Pokémon Go. Dir begegnen ja die lustigsten Leute, wenn du IRL streamst und du kannst auch verschiedene andere Dinge noch machen. Ne? Also da war auch schon alles dabei.
Jetzt, mir fällt immer ein, was ich oft gesehen habe, ist der, ich glaube Mystic 7 heißt der, ne?
Ja.
Amerikanischer YouTuber, jetzt muss ich kurz mal dazu die Klammer aufmachen, auch den Content, den ich meistens verfolge, bis auf ganz wenige Aufnahmen. Ich gucke fast nur amerikanisches YouTube, deswegen kenne ich jetzt Mystic 7. Zum Beispiel ziemlich gut, weil mir das über die Connections, da gibt es sonst so zwei, drei andere und der hat ja eine gewisse Form des Storytellings als solches und der wirkt mir auf jeden Fall so, als hätte er ein Content Creation sehr, sehr durchgespielt, dass der ein sehr, sehr gutes Leben hat. Also, dass der halt wirklich sehr gut Geld damit verdient. Zwei Fragen. Wie hoch ist der Aufwand, den der für diese High-Quality-Videos geht? Ist das überhaupt ein Ziel? Also jetzt abseits des Streamings, das ist schon anstrengend genug, wie wir gerade gehört haben, aber auch YouTube-Videos in dieser Qualität mal zu produzieren. Ist da ein ganzes Team dahinter? Wie funktioniert das? Was sind da so deine Einschätzungen? Du bist ja auch noch jung. Also, wenn wir wahrscheinlich hier hoffentlich dann in 5 Jahren sprechen, erzählst du auf einmal, ja, das ist riesig, hat sich entwickelt und so weiter. Ich wünsche es dir jetzt von Herzen, weil ich glaube da fest dran, dass wenn du so weitermachst, wirst du nicht aufhaltbar sein. Und deswegen die Frage, was ist da so, wenn man sagt, diese Mystic 7 ist vielleicht, oder nenn jemand anders, ist mir jetzt eingefallen, da sieht man mal, wie bekannt der ist, wo du so sagst, da ist auch so ein Weg, da würde ich auch gerne hin, das wäre so mein YouTube-Content, das kann ich mir super gut vorstellen.
Ja, also Mystic 7 ist natürlich schon ein Vorreiter, was das angeht. Der hat ja auch direkt 2016 angefangen und hat wirklich, also ist einer von denen, die diese Hype-Welle von damals, von 2016, wirklich perfekt umgesetzt haben. Also der hat dann wirklich im Grunde, wie ich es inzwischen auch tue, jedes Event mitgenommen, zu jedem Event ein Video rausgehauen. Und ich muss sagen, Mystic 7's Videos, der macht ja inzwischen auch ganz, ganz viel TCG-Content. Also der ist da auch so zweigleisig inzwischen aufgestellt, hat da seinen Mystic Rips-Account hochgezogen, der auch, glaube ich, inzwischen extrem gut läuft. Also der ist gefühlt fast aktuell mehr im TCG drin als im Go. Er hat auf jeden Fall seine Mitarbeiter, klar, wenn du, also der macht ja, betreibt ja diese 2 Channels komplett in Vollzeit praktisch, also da kommen ja andauernd Videos raus, on top hauen die so viel TikTok-Kram noch raus, also Shortform-Content, dann teilweise, also sie hat, ich glaube, es macht er jetzt nicht mehr, aber er hat auch noch hier mit Whatnot und so, hat er ewig lang noch Streams on top gemacht. Und also Mystic 7 ist auf jeden Fall einer von denen, die Social Media komplett verstanden haben. Der hat wahnsinnig viel Ahnung. Der hat auch inzwischen einen Account, wo er genau dieses Thema auch behandelt. Also wo es nur darum geht, wie macht man richtig Social Media, wie baut man eine Brand auf und so. Also es scheint schon wirklich etwas zu sein, wofür er brennt. Ich finde bei ihm, also sein Content, teilweise ist es nicht ganz die Richtung, in die ich gehen möchte. Er lebt sich wenig kreativ aus, sondern eher, er ist sehr auf dieses Zahlenversessene und sehr auf dieses Monetäre und Finanzielle und checke ich auch auf jeden Fall. Für mich ist es halt, ich liebe das einfach, meine Kreativität auszuleben und so ein bisschen, also es ist Storytelling, liebe ich auf jeden Fall auch total, also das macht er auch gut. Ich würde sagen, es gibt noch ein paar andere in der Szene, die das Ganze noch so ein bisschen vom Boden herab mehr bearbeiten. Er ist halt schon, also er hat es natürlich krass geschafft und ist weit gekommen mit seiner Karriere und ich respektiere ihn dafür voll. Für mich ist bei ihm ein bisschen zu oft dieses Thema halt mit so viel Geld mache ich und so krass bin ich halt einfach, ne? Weiß nicht, ob man sich immer so profilieren muss, aber ich denke, es spricht eigentlich schon für einen selbst, wenn man das hauptberuflich machen kann. Also ich bin auch in der privilegierten Lage, das also Content hauptberuflich zu machen. Ich bin unglaublich dankbar dafür. Aber ich glaube, gerade wenn man diese Chance hat, das hauptberuflich machen zu dürfen, mein Call ist halt immer, dann mach's und ja, man darf stolz drauf sein, aber vielleicht muss man es nicht immer jedem unter die Nase reiben. Aber er ist auf jeden Fall ein Channel, von dem ich viel gelernt habe. Gerade seine Vlogs sind einfach richtig cool aufgebaut. Er ist auch einer, der sich wirklich kurz hält und viel Unterhaltung in ein schönes, kompaktes Video reinpackt. Was ich auch mitgenommen habe von ihm und von vielen anderen, ist dieses in der Öffentlichkeit mit der Kamera rumrennen. Das ist ja eigentlich, wenn man das mal so für sich ausprobiert, zuerst unglaublich komisch und man muss sich das echt trauen. Also einfach in einer vollen Stadt. Ich mich erinnere, also das war eins meiner ersten Go-Fests, wo ich in Madrid gespielt habe und da dann so Kamera raushauen und wirklich mitten auf der Straße laut reden und es ist total ungewohnt, aber die setzen das so gut um. Die gehen da zu ihren Freunden, zu anderen Leuten, gehen die einfach hin, quatschen mit denen, halten die Kamera drauf und sind da so confident und lassen sich nichts anmerken, dass das jetzt gerade irgendwie komisch für sie ist oder so, weil die es einfach so gewohnt sind, aber auch weil die einfach mit so einem Selbstbewusstsein an die Sache rangehen. Also das habe ich da auf jeden Fall auch voll mitgenommen und respektiere da seine Arbeit. Und was ich total cool finde, ist, dass er sich das halt mit dem TCG-Kanal noch aufgebaut hat. Ich habe auch zwei YouTube-Channels, einmal Honey Mew und einmal nur Honey. Und auf dem nur Honey-Channel lade ich jetzt auch schon seit über einem Jahr, ich glaube fast sind sogar bald schon zwei, ganz viel TCG-Sachen hoch. Also ich mache viele Openings, jetzt seit noch nicht so lange bemühe ich mich auch da immer die Pokémon-Neuigkeiten, alles was im Pokémon-Universum so ansteht, die neuen Pokémon-Sets, wenn irgendwo eine Eröffnung ist, irgendein Pop-Up, das alles so ein bisschen abzudecken, weil mein Ziel am Ende ist, natürlich nicht nur Pokémon-Go-Partner zu sein, sondern auch Pokémon-Partner am Ende des Jahres oder am Ende des Tages zu werden, weil es ist, glaube ich, sehr wichtig, sich nicht nur auf eine Nische zu fokussieren. Es kann sehr gut sein. Ich bin aber jemand, der nicht nur für Pokémon Go brennt, sondern für alles, was so rund um Pokémon abgeht. Und deswegen setze ich da einfach jetzt den Fokus, dass ich gutes Gleichgewicht finde zwischen all den Themen und alles behandle und auch alle Bubbles so ein bisschen ansprechen kann.
Bevor wir jetzt nochmal gleich, da will ich nochmal tiefer reingehen, mal gucken, was ich dir so entlocken kann, weil ich glaube, es gibt ja viele Leute, die haben den Wunsch, auch so etwas zu tun und ihr Lebensunterhalt mit Pokémon zu verdienen. Da können wir gerne noch gleich drüber reden. Mhm. Ich habe noch was Spannendes für dich, für den über den Mystic 7. Mhm. Also du musst bei dem sehen, der möchte jetzt gerne, was er schon immer war, er hat ja Templates, nachdem er arbeitet und Storytelling. Und diese Templates, dieses Storytelling und wie mache ich das etc., möchte er jetzt in seinem dritten Channel, ganz klar, das sieht man von der Gesamtausrichtung, möchte er so werden wie Pat Flynn. Das heißt, er geht genau den umgekehrten Weg. Pat Flynn habe ich schon ein paar Mal hier erklärt, das ist die Pocket Monster, der ist mein Alter. Also es ist so mein Vorbild, das ist mein Alter, der geht genau meinen Weg, der fängt plötzlich an mit Pokémon, das er über die Kinder kennengelernt hat, macht große Card-Shows, hat es businessmäßig, der hat auch Storytelling drin, da ist auch ein bisschen gescriptet, aber es ist halt massiv unterhaltsam. Und der kommt aber aus der Welt, der hat 2008 angefangen, als er arbeitslos wurde in der Finanzkrise mit Blogging, How to Blog und dann How to Podcast und so weiter. Und ich behaupte, dass der Mystic 7 gesagt hat, ich habe jetzt so lange Pokémon Go gemacht, seit, wie du sagst, 2016, super erfolgreich gewesen. Ich habe dann TCG, dann habe ich einen Laden, dann hat doch nicht mehr den Laden, dann ist doch wieder. Und der hat jetzt gerade das andersrum, dass der eher versucht, in die Pat Flynn-Thematik zu kommen, wo wir alten Herren jetzt anfangen, mehr in die Pokémon-Geschichte zu gehen, ist meine Analyse von außen, weil die Videos auch wieder qualitativ in dem Business-Content genau das sind, was ich auch beruflich mache. Also wo ich echt sage, boah, das kann der auch. Und ich glaube, der ist halt auch so ein bisschen so Business-Typ. Der ist ein Business-Guy, deswegen ist er auch auf so erfolgreich.
Ja, ja.
Der geht nach Zahlen, der geht nicht nach Kreativität. Und gar nicht, um ihn abzuwerten, er ist einfach ein anderer Weg. Das ist hier ähnlich wie in diesem Podcast. Ja. Der ist halt komplett danach, läuft der mit AI durch, wird da durchgeschnitten, wird aufgearbeitet, Ton besser, etc. sowieso. Damit Hauptsache, wir können viel produzieren. Mhm. So tick ich nun mal. Aber das einmal dann zu machen. Und das finde ich ganz interessant. Und du sagtest aber Kreativität. Wie lebst du da deine Kreativität aus? Also wie hast du das gemacht? Also einmal ist es ja eine Form der Extrovertiertheit. Das machst du extrem gut, charmant, charming. Das nimmt man dir ab. So, und das zweite ist Kreativität. Also wie überlegst du dir was? Was mache ich morgen? Wie tue ich das? Ist das ein Flow oder hast du so ein Whiteboard bei dir hängen? Oder wie funktioniert das?
Ja, also mein Nummer eins Ding, was ich jedem empfehlen kann, nicht nur Leute, die Content machen, sondern die allgemein irgendwie zum Beispiel selbstständig sein wollen oder die ein kleines Business aufbauen wollen oder die vielleicht, ich würde sogar sagen, einfach für den Alltag kann es auch sehr, sehr praktisch sein. Es gibt so eine Webseite, gibt es auch als App, ist toll, kannst du am PC Sachen eintragen und am Handy. Das heißt Trello, das ist kostenlos sogar. Und da hast du so ein Board und da kannst du dir Tasks eintragen und wenn du die fertig machst, kannst du abchecken und kannst sie zu fertig rüberschieben. Kannst du auch noch verschiedene Kategorien machen. Ich habe zum Beispiel da noch ne, Content und Aufträge und das und das. Und das ist super. Also da manage ich mich erstmal durch, weil ich bin ja auch komplett selbstständig und da kann es manchmal, also in meinem Kopf sind eigentlich 24/7 tausend Dinge, die ich gerade machen könnte und die ich gerade auch unglaublich gern machen will, aber man muss natürlich irgendwo sich auch eine Struktur aufbauen, damit man nicht einfach blind irgendwas macht. Es muss schon alles irgendwie einen Sinn haben. Ich bin, glaube ich, relativ kreativ, also ich mache dieses ganze Video-Ding, also Video und Fotografie, da habe ich auch schon als Kind dafür gebrannt und es hat irgendwie nie aufgehört. Ich habe kleine Kurzfilme damals gedreht, schon habe in meiner Schulklasse organisiert, es gab mal so eine Zeit auf YouTube, da waren so Kurzfilme, waren total beliebt, also da haben einfach, das war dann oft so, waren ein paar Studenten oder so, die sich zusammengetan haben, einer hatte irgendwie eine Kamera und dann haben die irgendwie so kleine Kurzfilme gemacht, das hat mich so mitgenommen und ich habe da immer überlegt, oh, was könnte man machen, was wären wieder coole Ideen oder lustige Ideen. Und ich versuche das einfach in dieses, also gerade auf meinem YouTube-Kanal, das so in diesen Pokémon Go-Alltag mit einzubauen. Wir haben so viele Events, so viele Sachen, die man so abfrühstücken kann, wie das vielleicht auch ein Mystic 7 macht, der einfach sieht, geil, das Spiel hat jede Woche ein neues Update, da kann ich wieder 10 TikToks dazu posten und 5 Videos und am Ende habe ich so und so viele Aufrufe und das kann man hundertprozentig so angehen und ist ein sehr, sehr effizienter Weg. Und ich habe da, glaube ich, für mich einfach eine gesunde Mischung aus beidem gefunden. Was ich zum Beispiel sehr gern mache, ist so kreative Intros für diese Videos, dass der Zuschauer nicht ins Video reinkommt und ich bin, hi, heute ist wieder dieses Event und jetzt geht's los. Und dann spiele ich Shinies, wie viel Shinies habe ich bekommen, Videos fertig, sondern ich überlege mir halt so einen kleinen Twist. Zum Beispiel war der Kangama Raid-Tag. Kangama ist ja eigentlich ein Pokémon, was es in Deutschland gar nicht gibt. Und dann habe ich mich halt hingestellt und habe ein Reporter-Outfit angezogen und mich mit Mikro hingestellt und Einblendungen wie in einer Fernsehübertragung und dann, hi, ich bin heute hier der Moderator und es scheint so, als wäre Kangama auf einmal auch in Deutschland aufgetaucht. Und dann kann man da auch mit VFX und mit Animationen und mit Effekten arbeiten und es gibt so viele Möglichkeiten, wenn man da so ein bisschen Kreativität mit einfließen lässt. Und natürlich folgt dann auf so ein Intro oder sowas dann auch das typische, hey, ich spiele jetzt das Event und ich mache jetzt den Raid und so. Also das typische Videokonzept. Aber ich liebe das. Und das ist immer von dem Gesamtvideo der Part, den ich am liebsten schneide. Das habe ich ganz früh gemerkt. Jetzt habe ich letztens ein Video gemacht, das bestand über die Hälfte aus so einem Kurzfilm-like-Ding, dass ich habe im Dezember noch, am 31. Dezember, meinen ersten Meisterball in Pokémon Go benutzt. Und dann habe ich überlegt, also ich hatte das im Stream gemacht, bin einem Pokémon begegnet, das ich sehr, sehr toll fand, und dann habe ich gesagt, jetzt werfe ich das erste Mal. Ich habe schon seit 2023, habe ich jetzt inzwischen 6 Meisterbälle, alle aufgehoben, noch nie benutzt. Und das war der Moment. Und ich hatte nur diesen Twitch-Clip, wie ich den werfe. Und dann dachte ich, das kann nicht alles sein. Ich will daraus ein Video machen. Und dann habe ich wirklich mich mit einem Kumpel zusammengesetzt und wir haben wirklich einen kleinen Kurzfilm gedreht, wie es praktisch in den letzten Jahren dazu gekommen ist, dass ich jetzt in diesem Moment diesen Ball werfe. Und dieses Video hat mir so viel mehr Spaß gemacht zu schneiden als jedes Event-Video, weil man wirklich sich da kreativ ausleben kann. Und dann kann ich da mir überlegen, ach, was lege ich da jetzt für eine Musik drunter? Wie kann ich die Leute emotional an dieses Video hooken, dass die da Freude dran haben an dem Video, dass es Spaß macht, das anzugucken? Und ich glaube, so habe ich auch meine Zuschauerschaft aufgebaut, aus Leuten, die einfach Lust haben, unterhalten zu werden und ein Stück weit halt auch nicht einfach nur so abgefarmt werden. Und es gibt auch viele Channels, die basieren nur darauf, immer die neuesten Infos und die neuesten News zu droppen. Auch sehr effizient, aber null persönlich. Und ich würde behaupten, zum Beispiel gerade auch in meinen Livestreams, und das klingt vielleicht doof, aber ich kann stolz sagen, dass die Leute mich gucken, vor allem wegen mir und nicht nur wegen Pokémon Go. Und das ist, glaube ich, so eine Sache, wo man am Ende sagen kann, dann hat es sich doch gelohnt, da noch ein bisschen Kreativität mit reinfließen zu lassen und, sage ich mal, jetzt nicht nur Themen einfach abzufrühstücken und so viel Output wie möglich zu haben.
Ja, also das finde ich auch, was bei dir ist, du bist das Produkt und nicht Pokémon Go. Das kann ich dir eindeutig so sagen. Nichts gegen, wir gönnen ja jedem den Erfolg auch,
genau,
der irgendwie absolut mit einer anderen Methodik das macht. Und viele Leute verstehen immer nicht, auch viele unserer Zuhörer nicht, die denken immer, man macht alles nur wegen des Geldes. Und man würde sagen sowieso, dass man sich oft hier auch für entscheidet und sagt, nee, das bin ich nicht. Ich möchte für etwas stehen und ich könnte mit so einem News-Channel, nennen wir den mal nicht News, was du erzählt hast, du machst dich als Reporter, sondern einfach Grüße gehen aus nach Österreich, ne, wo einfach abgefrühstückt wird, Bildschirm, wird immer dasselbe gezeigt, ohne Bezug, hat riesig viele Aufrufe, weil du dich halt schnell mit der Information versorgen kannst.
Genau, ja.
Cool, in Ordnung, Grüße gehen raus. Auch nicht meine Form des Challenge, den würde ich jetzt nicht als YouTuber bezeichnen. Das ist mit minimal wenig Aufwand maximal rausgeholt, aus Business-Sicht, cool gemacht, aber du bist ja eine Marke. Du bist ja wer, man weiß ja, wer du bist. Und selbst, glaube ich, Leute, die dich ja gerade hier zum ersten Mal hören, sagen ja, ey, den habe ich auch schon mal im Feed gehabt. Jetzt, wo er das alles erzählt, sowieso, ich habe immer bei Pokémon Go weiter gescrollt, aber warte mal, beim nächsten Mal, der war ja ganz nett im Podcast, da gucke ich jetzt mal rein. Und das finde ich total gut. Als das jetzt damals losging mit der Content Creation, ne? Und du, ich nehme es jetzt mal an, du bist ja wahrscheinlich 20 Jahre Minimum jünger als ich. Und dann hast du so zu deinen Eltern gesagt, also ich könnte jetzt dein Vater sein, rein theoretisch, das ist jetzt richtig cringe. Und da hast du gesagt, ich möchte jetzt Pokémon Go Spieler werden, das mache ich sowieso exzessiv und jetzt drehe ich auch noch Videos. Haben die gesagt, ja Junge, mach das, hammer geil und beste Idee aller Zeiten?
Ja, also meine Eltern, die haben mich eigentlich da drin immer unterstützt.
Geil.
Ich hab damals meine ersten Videos auf YouTube, das ist so lang her, da habe ich als kleiner Bubi habe ich Mountainbike-Videos gemacht, auch schon so auf diese kreative Art und Weise, dann irgendwelche Edits oder wie ich irgendwelche Strecken runterfahre und so, und meine Eltern haben mir da eigentlich immer freien Lauf gelassen und auch immer, ja, mich auch bestärkt darin, das zu machen, weil sie halt gesehen haben, guck mal, der geht raus, der bewegt sich, der macht kreative Dinge, setzt sich an den Laptop und fängt an, da Videos zu schneiden und so. Und das war schon immer etwas, wo sie gesagt haben, ja, das finden wir cool und mach dein Ding. Als es jetzt so, also ich bin gelernter Erzieher, habe jetzt im letzten Jahr, also letztes Jahr August, meine Ausbildung abgeschlossen und habe eigentlich so in den letzten, vor allem in den letzten 2 Jahren dieser Ausbildung ging es dann immer mehr in die Richtung, dass sich Content für mich schon wie so ein Teilzeitjob angefühlt hat. Nicht auf eine negative Art und Weise, sondern einfach nur vom Aufwand, der dann drin steckte und ich gemerkt habe, ey, wenn du jetzt immer mehr machst, das läuft. Du kannst dir da was aufbauen jetzt gerade. Es wird immer mehr von diesem Hobby, was ein geniales Hobby ist, wird es immer mehr in diese Richtung, boah, vielleicht könntest du ja doch davon leben. Bis vor, sagen wir mal, 2 Jahren noch völlig, für mich völlig unrealistisch war. Also ich wusste immer, wenn ich das will und da wirklich mich anstrenge, dann könnte es definitiv sowas wie ein Teilzeitjob werden. Und jetzt bin ich halt an dem Punkt, dass ja, so Selbstständigkeit kann auch mega gruselig sein. So gerade wenn man da neu drin ist, und ich bin ja auch noch jung und ich habe mich davor überhaupt gar nicht damit beschäftigt, und ich finde auch, sich da erstmal reinzufuchsen, ist auch gar nicht so leicht. Aber meine Eltern, die waren da immer total ready dafür und haben auch gesagt, ey, du sollst vor allem das machen, was dich glücklich macht. Und wenn es das ist, was dich glücklich macht, dann mach's. Und man macht seine Erfahrungen, ne? Und manche sind gut, manche sind schlecht. Bin glücklich, dass ich immer noch meine Ausbildung halt so im Backup habe, ne? Also einen Top-Abschluss, und bin sehr, sehr happy mit der Ausbildung, dass ich die einfach in der Tasche habe. Genau. Ich bin aber, vor allem möchte ich in Zukunft auch in die Richtung Social Media weiterarbeiten, ob für mich oder für andere, bin ich auf jeden Fall ready. Und genau.
Ja, das ist, du hast ja, sag ich mal, warum ich so großer Fan bin. Ich bin jetzt seit 15 Jahren, bin ich selber Unternehmer, habe meine Zeit im Studium verschwendet. Das war total dumm, anstatt Dinge zu machen, die ich immer gemacht hätte, musste jetzt 15 Jahre hardcore arbeiten, um jetzt mit dir am Freitagmorgen um 10 Uhr das einfach so aufnehmen zu können und sagen zu können, ey, machen wir, tun wir, weil ich tun und lassen kann, was ich will. So. Und deswegen kann ich dich halt nur in dem Weg bestärken, weil wenn man jung ist, hat man nicht so viele Verpflichtungen, dann kann man sich ausprobieren. Man hat ja auch mehr Power, man ist ja auch kreativer. Man kann andere Dinge einfach machen. Und ich würde ja zu gerne, meine Tochter ist 9 Jahre alt, so, und die sagt immer, sie will YouTuberin werden, wie die gesamte Klasse. Nur hier ist es bei mir, für mich persönlich wäre das ja ein Wunsch, dass sie das wird. Ob das nachher YouTube heißt oder wie auch immer in 10 Jahren, das wäre mir egal. Aber wenn ich sehe, wie die Schulbildung ist, wenn ich sehe, was so gemacht wird den ganzen Tag und was wir für einen Quatsch machen und welchen Aufgaben du dich stellen musst, wir hatten das kurz, ein Streaming-Setup bauen, da musstest du früher Profis für engagieren, die das machen. Und sagen wir mal so, heute, kannst du ja gleich mal verraten, ich behaupte, die meisten unserer Leute, die uns zuhören, wüssten jetzt nicht, oh, ich hätte auch mal Bock, ein bisschen Pokémon Go auf YouTube hochzuladen. Wie das überhaupt funktioniert, also wie es als ein Einstieg überhaupt funktionieren würde, wie man das machen kann und mit welchem Aufwand das verbunden ist. Und deswegen würde ich ja gerne sagen, na, wenn du mal irgendwo in Hamburg bist, dann musst du mal meine Tochter kennenlernen, musst dir zureden und musst dir sagen, YouTube ist der Weg, weil ihre ganze andere, dieses Umfeld sagt, das ist Unsinn, sie soll sich aus dem Kopf schlagen und man wird zum Beispiel nicht bestätigt. Und die ist Gamerin, hat schon ihre ersten Videos gemacht und die interessiert sich auch nur dafür. Und deswegen bin ich da so, deswegen habe ich so gefragt, wie war das denn bei dir? Weil ich finde das so toll und so außergewöhnlich, auch heute noch. Also bei mir hätte es vor 20 Jahren, schon bevor ich hätte angefangen, das vor 20 Jahren gewesen wäre, Jackpot gewesen. Mhm. Ich glaube aber auch heute, das kann auch Jackpot sein, weil die Leute unterschätzen, wie viel und hart du arbeitest, mein lieber Herr Gesangsverein.
Ja, voll. Also es ist ja immer die Sache, dass es eigentlich unterschätzt wird. Ich glaube, ausschlaggebend dafür sind viele große Streamer, gerade durch diesen ganzen Reaction-Kram und so, wo dann teilweise Kanäle 300.000-400.000 Aufrufe pro Video kriegen, wo sich ein Papa Platte hinsetzt und sich TikToks anschaut, wo dann daraus resultiert, das ist ja gar kein richtiger Job und die sind ja alle faul und chillen den ganzen Tag im Stream daheim. Und das, da muss man einfach sagen, die sind, also Leute, die sowas hochladen, sagen wir jetzt mal wie die ganz großen Streamer, die sind ja nicht ohne Grund an dieser Position, ne? Die hatten immer Glück, gehört immer eine Kleinigkeit auch dazu, aber die haben da schon irgendwas richtig gemacht, dass sie so privilegiert sind, dass sie da jetzt sitzen können, ein Video hochladen können, wo sie TikToks angucken, weil du kannst nicht einfach ein Video machen. Ich kann nicht ein Video machen, wo ich mich hinsetze und TikToks angucke und das kriegt irgendwie Tausende von Aufrufen. Das passiert nicht. Ich gehe raus, ich drehe meine Videos, es passiert auch immer so viel im Hintergrund. Videoschnitt, es ist wirklich alltäglich Brot, jeden Tag da stundenlang vorm Schnittprogramm zu sitzen, manchmal lieber, also viel mehr als mir lieb ist, weil ich ja eigentlich auch lieber rausgehen würde und das Spiel spielen würde zum Beispiel. Aber es ist ein immenser Aufwand. Also gerade in der Selbstständigkeit ist es Wahnsinn. Also ich habe manchmal schon das Gefühl gehabt, der Tag hat zu wenig Stunden. Ich bräuchte echt noch mal so ein paar extra Stunden, um wirklich alles hinzukriegen. Gerade, also ich habe schon auch viel mit Firmen zusammengearbeitet, wenn dann noch so Collabs reinkommen und man sich dann darum auch noch kümmern muss und das im Grunde betreuen muss. Und es ist schon nicht wenig. Es ist ein absoluter Traumjob, meiner Meinung nach. Aber, und das ist auch wirklich nochmal, das ist meine Ansicht und mein Tipp an alle, die sagen, ich möchte gern mit Content durchstarten oder ich fange da gerade an. Oder auch zum Beispiel an die Kinder und die Jugendlichen, die da total Bock drauf kriegen. Checke ich erstmal komplett, dass man da Lust drauf kriegt, weil es ist, man sieht natürlich, was die ganzen YouTuber und Streamer, was die alles erleben, wie viel Spaß die daran haben, und man kriegt Lust, das auch zu machen. Also kann ich bei deiner Tochter das auch total nachvollziehen, dass sie da total Lust drauf hat. Aber mein Tipp ist wirklich immer, und so habe ich auch angefangen, und ich habe es ganz, 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 ganz lange nicht, auf gar keinen Fall als Job angesehen. Ganz lange nicht. Du musst es wirklich als Hobby sehen und sagen, ey, das macht mir so viel Spaß, nebenher unbedingt Sicherheit aufbauen im Leben, dass man wirklich sagen kann, ey, also ich finde es sehr riskant, alles auf eine Karte zu setzen und zu sagen, ich bin jetzt Content Creator, weil solange du keine krassen Earnings hast, wird schwierig, wenn man ehrlich ist. Und ansonsten wirklich Spaß dran haben, weil wenn du Spaß dran hast, dann werden deine Zuschauer auch Spaß dran haben. Das ist immer so. Wenn du bei jedem Video frustriert bist, dass es zu wenig Geld oder zu wenig Aufrufe gekriegt hat, dann setzt du deinen Fokus ganz falsch. Du musst dir das Video selber angucken und sagen, ist geil geworden. Macht Spaß, mir gerade selber das Video nochmal anzugucken. Ich scroll so oft gern, und das klingt jetzt selbstverliebt, aber das ist einfach, ich gucke gern meine eigenen Videos an. Und ich glaube, wenn man das sagen kann, dann ist man auf dem richtigen Weg. Und wenn es dann genug Anklang findet und genug Leute, dann kann man sich immer mehr mit dieser Materie, mit dieser Business-Materie auch beschäftigen und sagen, okay, diesen ganzen Spaß und diese ganze Freude, die ich daran jetzt habe, wie kann ich da jetzt vielleicht mir eine Struktur aufbauen, dass das Ganze dann vielleicht auch noch on top profitabel ist. Aber ich, meiner Meinung nach, dieses Finanzielle und dieses Geld damit verdienen, das sollte immer erst dann kommen, wenn man selber damit zufrieden ist und Spaß dran hat und sagt, das treibt mich jetzt nicht in Burnout und das ist jetzt nicht einfach nur noch anstrengend und nervig. Deswegen, ich glaube, habt einfach erstmal Spaß dran, und wenn es wirklich Bock macht, dann und man auch sieht, okay, es gibt hier diesen und diesen und diesen Weg, wie ich auch Einnahmen generieren kann, dann kann man natürlich versuchen, das auch noch auszubauen.
Ja, wir hatten hier neulich die Frage nach dem Motto, in was sollte ich denn als Pokémon Go investieren, wo soll ich in Pokémon TCG investieren, wenn ich 500 Euro hätte? Da hätte eine unbeteiligte Freundin wohl gefragt, ey, frag die mal, wo ich jetzt 500 Euro reinschmeißen sollte. Und meine Antwort war darauf, kauf dir lieber ein Setup für Content, Streaming etc. sowieso, investiere in dich, investiere in deine Zufriedenheit, investiere, ob dir das Spaß macht, da wirst du on the long run viel mehr haben und viel mehr von haben, als du jemals in so eine Pokémon-Display jetzt investieren könntest. So, daraufhin kam eine Nachricht, und da stand drunter in dem Kommentar, ich solle ja verstehen, dass nicht jeder nach der Arbeit in der Lage wäre, jetzt noch Content zu produzieren, und es wäre ja dann einfacher, und von 500 Euro auf 1000 Euro zu kommen, um dann, das wäre auch der Money Glitch, also im Sinne von, das wäre ja einfacher. Meine Antwort wäre jetzt noch immer, Leute, bevor ihr 500 Euro einfach in die Ecke stellt, dann geht lieber den Schmerz danach. Du hast gesagt, du bist Erzieher. Das heißt, du wirst fertig gewesen sein nach der Arbeit. Bei dir ist Klassiker unbezahlte Überstunden. Die Kinder wurden dann zu spät abgeholt. Dann stehst du da trotzdem noch. Du musstest, wenn das Kind in die Ecke gekotzt hat, musstest du es noch aufwischen nach Feierabend und so weiter. Und hast trotzdem deinen Content danach noch durchgezogen. Das heißt, was ich hier nochmal, glaube ich, ganz klar sagen möchte, es ist ein alter Spruch, seht es mir nach, aber von nichts kommt nichts. Also wenn die Leute jetzt angucken und sagen, hey, der hat es gemacht, du hattest diesen harten Job, du hattest diese Sache und hast trotzdem gesagt, nee, ich setze mich jetzt hin und schneide trotzdem noch stundenlang, auch wenn es weh tut. Und bei dir ist wahrscheinlich auch dieses, was bei mir gekommen ist, ich kann jetzt mit dem Podcast aktuell nicht mehr aufhören, weil wir haben jetzt 60 Kanalmitglieder. Und wir haben jetzt immer so 2000 Aufrufe und die Leute hören das sehr lange und die YouTube-Einnahmen steigen jetzt mittlerweile. Wir müssen uns überlegen, was wir mit dem Geld machen und so. Aber was ich jetzt gerade, bin ich doch gleich fertig, was ich erzählen wollte ist, wenn alles zusammenbrechen würde morgen, würde ich trotzdem es noch für die 60 Leute machen? Weil ich weiß, die haben irgendwann irgendwie bereit, Kanalmitglieder zu sein. Die haben da irgendwie Freude, die haben Spaß dran. Ich habe daran Spaß. Das ist ähnlich, wenn die Pokémon-Karten jetzt nur noch die Hälfte wert sind. Dann sage ich, ja, kann ich auch mit leben. Ich muss ja nicht diese riesen Gewinne rausziehen, dann hätte ich ja die Hälfte. Und dann merkt man, dass es Liebe und dann ist man vielleicht bereit, diese Extrameile zu gehen und dann entstehen tolle, tolle Sachen. Was würdest du mit 500 Euro Budget, ich will morgen Pokémon Go streamen, was würdest du empfehlen? Was müsste ich tun, was müsste ich machen?
Ja, also erstmal schön gesagt auf jeden Fall. Kann ich nur so unterschreiben, wenn man, also es ist definitiv eine Sache, die man, also wenn man das möchte, ja, also man muss es wirklich wollen. Und also es ist vielleicht jetzt auch nichts für jeden. Aber also mein, also erstmal dieses Pokémon Go Streamer-Ding, das ist natürlich schon sehr nischig. Also ich bin, glaube ich, gerade in Deutschland, also der das wirklich aktiv macht, glaube ich, sogar der Einzige, der wirklich draußen mit Kamera und mit Setup rumläuft.
Das darfst du einfach so sagen, sonst sag ich das jetzt an dieser Stelle. Auch Leute, die es machen, respektieren wir immer mal wieder und dann gibt es Phasen und so weiter. Grüße gehen raus, fühlt euch alle abgeholt. Aber so, wie du es machst, deswegen habe ich dich ja verglichen zu Mystic, das ist da der Level, wo ich dich sehe hier in Deutschland.
Genau, also ich bin auch schon immer wieder Leuten begegnet, die gesagt haben, ich möchte auch mit diesen Art von Streams anfangen, wie du es machst. Und die kommen immer zu mir, weil ich das halt so als Einziger in Deutschland mache und fragen, ja, wie baut man so ein IRL-Setup, wie macht man das? Und ich erkläre das den Leuten auch immer gerne und nehme auch ein bisschen Zeit, auch wenn ich sie oft selber nicht wirklich habe. Es ist an sich nicht so easy. Also ich glaube, wenn ich jetzt von null anfangen würde, würde ich erstmal mit dem YouTube-Channel anfangen mit Pokémon Go Videos. Und ich glaube, da kann ich jetzt auch besser auf die auf die Frage antworten, wegen den 500 Euro. Mein Ding, und ich glaube, viele von euch werden die Kamera kennen, die DJI Pocket 3. Das ist, du hast sie bestimmt auch, ne? Ja. Ich glaube, das ist
beste Kamera aller Zeiten.
In den letzten Jahren, die ist sehr berühmt geworden, aus gutem Grund. Kleine, hochauflösende Kamera, du kannst sie überall mit hinnehmen, die geht überall durch, die hat genug Akku, du hast wirklich, es ist super unkompliziert, die hat dieses DJI-Ecosystem mit diesen Mini-Mics, mit diesen kleinen Mikrofonen, die sich automatisch mit der Kamera verbinden, die nichts wiegen, die du dir hier ranklippst, hast Top-Ton. Gerade wenn du draußen unterwegs bist, ob du jetzt Pokémon Go-Videos oder Vlogs oder irgendwas machst, du hast immer ein schönes Bild und deswegen, also ich glaube, das ist, die kostet ja auch so knapp so 500 Euro, mehr oder weniger.
Am Black Friday kriegst du sie auch teilweise noch ein bisschen besser geschossen.
Ja, genau.
So, also wenn du ein Angebot mal mitnimmst.
Aber die ist wirklich eine 10 von 10. Also die ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Ich merke jetzt so langsam auch bei meiner, die ich habe, dass ich so langsam das Gefühl habe, ich bin jetzt so ein bisschen, ich habe sie ausgereizt so ein bisschen. Aber Die ist top. Also wenn man anfangen möchte mit Content, auch by the way, für alle, die von zu Hause streamen, ein USB-C-Kabel rein, die ist mit dem PC verbunden, du hast dein Bild in OBS, in deiner Software deiner Träume. Also es ist wirklich, es geht nicht einfacher. Die ist wirklich perfekt für alle Anwendungszwecke. Du kannst diesen Flip-Screen, der hat so einen Screen, den kannst du auch hochkant drehen. Kannst du auch deine TikToks und deine Shorts und so hoch, kannst du auch drehen. Das ist direkt in dem richtigen Format aufgenommen. Deswegen, ich glaube, die Kamera ist absolutes Steckenpferd für ganz viele Creator. War sogar lustig. Ich bin so ein bisschen der Auslöser dafür, dass Mystic 7 nicht mehr mit so einer fetten Kamera rumrennt, weil der hat, der hatte ja immer, es gibt ganz tolle Bilder von ihm, wie er mit so einem Kraken, mit so einem Octopus-Tripod.
Ich zeig das mal eben die Kamera, so ein Tripod quasi.
Ein Tripod plus, ja, so fette Spiegelreflexkamera drauf, auf der Schulter,
Canon, genau,
durch so. Die Länder, durch die Städte, durch die Go-Fests rennt mit dem Ding und dann immer mit der ultraschweren Kamera so vor sich hält. Und ich habe halt, es ist ganz lustig, ich habe auf X habe ich immer wieder Posts gemacht und dann habe ich auch einmal Posting gemacht, wo ich eben so ein bisschen, es ging gar nicht primär um mein Setup, aber man hat halt irgendwie durch diesen Post gecheckt, okay, ich nehme meine Pokémon Go Videos mit dieser kleinen DJI Pocket auf. Und er hat das geliked und dann irgendwie so 2 Wochen später kamen seine Videos dann auch mit der Pocket.
Ja, geil.
Und
geil, da freut man sich doch, oder?
Genau.
Das ist doch cool.
Also ich glaube, wenn ihr anfangen wollt, vor allem selbst wenn jetzt eine neue Pocket rauskommt, wäre es vielleicht sogar eine geile Möglichkeit, sich die Pocket 3 zu kaufen, weil die dann günstiger wird und die Qualität ist auch noch auf dem heutigen Standard. Also du kannst die Videos immer noch angucken in der Quali. Holt euch die. 10 von 10.
Ich habe diese Kamera auch. Ich nehme meine Schulungsvideos zum Beispiel stationär. Dann kommt das Licht hier von oben, habe die Kamera unten etc. Ey, Leute, die vom Werk sind, vom Fach sind, die sehen natürlich, ey, das ist jetzt nicht die Canon Bla Gedöns, Sony Alpha sowieso. Aber jeder normale Zuschauer kann dieses Bild mit 4K-Auflösung nicht unterscheiden, wenn er auf dem hochauflösenden Fernseher sich das anguckt, sowieso. Das ist einem egal, weil die Story und die Person und YouTube eh anders funktionieren.
Genau.
Und es ist besser und anders. Also es sieht anders aus als ein iPhone-Bild. Also ich habe auch diese Vergleiche, dass die Leute sagen, das iPhone-Bild. Das Schöne ist ja bei Pokémon Go, du musst ja rechts dann das iPhone oder das Samsung oder so musst du ja in der Hand haben. Und mit einer Hand spielen und mit der anderen dich dann filmen. Sehe ich das richtig? Ja. Weil sonst müsste ich ja so eine, irgendwie eine, sag ich mal, und dann bist du ja schon ein bisschen dullig angeguckt, oder? Also wie du, wenn du Real-Life-Streams machst, das muss man mögen. Wenn du mit einer Osmo rumläufst, das ist in Deutschland auch schon so ein Thema.
Ja,
aber in den Staaten ist es so, da kommen die Leute mit Absicht ins Bild und interagieren und sagen, geil, Stream und so weiter hier. Und hier ist so dieses typisch deutsche, film sie mich ins Gesicht, das ist mein Kind. Oh, Alter. Und das ist natürlich auch, das wird ein bisschen durch die Restaurant-Leute wird es besser, dass die Leute es besser kennen, dass die Leute mit der Kamera reinkommen und so. Ja. Aber ich sag mal so, Gott sei Dank ist man als Pokémon-Go-Spieler ja nicht immer auf die Location angewiesen, sondern man kann ja überall, also selbst in Karlsruhe, kann man bei allem Positiven, was ich übrigens gesagt habe, aber kann ich in Karlsruhe leben? Lebst du gerne in Karlsruhe?
Ja, die Stadt ist mega schön.
Oh, Alter, da ist ein Laden auch von deiner Influencer-Kollegin Sally, die hatte dort einen Laden, meine ich, in der Fußgängerzone in Karlsruhe und das Bundesverfassungsgericht. Das sind die beiden Sachen, die ich über Karlsruhe weiß und ich war genau einmal in meinem Leben da und habe gesagt, ja, also, das ist für euch Baden-Württemberger ist das schön, ne?
Das ist
Idylle.
Also, Es ist irgendwie eine schöne Stadt. Also wir haben nicht so viel Betonbauten. Es ist schön, wir haben ganz, ganz viele Altbauten. Wir haben das Karlsruher Schloss, Schlosspark, der riesig ist, botanischer Garten und so. Also für die Leute wie mich, die wirklich jeden Tag in dieser Stadt sind und jeden Tag da rumlaufen und draußen sind, ist es super schön. Es ist ruhig. Wir haben nur ganz wenig Autostraßen in der City, weil wir sind ja fast nur eine Fahrradstadt. Deswegen, also ich fühl mich da sehr wohl.
Ich will es dir ja gar nicht nehmen. Ich will dir mir nur ein bisschen darüber lustig machen, wenn sie sagen, alle, ich war so positiv zu dir und ich gebe es dir, es ist schöner als Stuttgart. Also das hast du. Also Karlsruhe ist definitiv schöner als Stuttgart.
Ja.
Also,
und ich muss Stuttgart eigentlich verteidigen. Ich bin ja eigentlich Schwabe. Ne?
Ach, du bist eigentlich
Schwabe. Darf ich in Karlsruhe gar nicht so laut sagen, aber ich komme eigentlich näher Heilbronn und eigentlich mag ich Stuttgart auch sehr gern, aber ich muss auch sagen, Karlsruhe ist viel schöner als Stuttgart.
Aber da muss man halt gelegentlich nach Los Angeles und New York fliegen. Das geht gar nicht anders. Für jetzt Leute, die uns, also wir haben das oft hier bei den Händlern, ne? Die sagen ganz oft, ja, pass auf, wenn du jetzt Händler werden möchtest, du hast ja schon ganz viel verraten, du musst dir klar sein, in einer Hype-Phase kannst du ziemlich gut leben, du musst aber auch nicht die Hype-Phasen durchhalten, du musst es machen. Jetzt bist du mit Pokémon Go und TCG, bist du ja so gar nicht so drauf eingegangen, bist du aber in so einer Nische. Ne? Ja. Nische hat ja den extremen Vorteil, dass du derjenige in Deutschland bist. So, jetzt ist natürlich angenommen, es kommt durch irgendeiner, wird irgendwas ausgelöst und da kommt jetzt dieser Pokémon Go-Hype wieder. Ich würde den gar nicht so viel gering schätzen, weil ich viele Kinder mit 9 Jahren kenne, die mit dir jetzt aufwachsen und halt dann auch reale Fans werden und wo du weißt, die werden das wahrscheinlich auch einen Teil ihres Lebens immer spielen. So, wenn du ein bisschen mehr Durchschlagskraft kriegst, glaube ich, kannst du ja Leute auch noch zum Spielen kriegen. Wie ist das so, wenn du sagst, finanziell, ordne das mal ein, ohne dass du jetzt irgendwelche Zahlen nennst, aber sag ich mal, hat man einen Führerschein und ein Auto oder sagt man, da spart man jetzt woanders oder bei anderes Beispiel, hast du jetzt eine Hamburger 5-Zimmer-Wohnung mit Blick auf die Alster, also damit man so ein bisschen ein Gefühl kriegt, ey, wisst ihr was, es lohnt sich schon, es ist zwar harte Arbeit, aber dafür kriege ich auch viel wieder. Und was ich dir schwören kann, ich mache das hier so lange, ne, die Selbstständigkeit, das wird sich, wenn es jetzt schon ein bisschen funktioniert, einfach durch die Zeit der nächsten 5 Jahre geht das exponentiell. Es geht niemals einfach nur so gerade oder bisschen. Es geht, irgendwann kommt der Hockeystick und es geht ab. Insofern, wie sieht es jetzt gerade aus, ne, dass deine Zukunft rosig ist, egal in welchem Feld, das weiß ich jetzt schon. Das braucht man hier nicht beantworten.
Ja, also was ich auf jeden Fall empfehlen kann, gerade wenn man in so einer Nische ist, lernt euch wirklich dann auch Skills an. Also ich habe ganz, ganz viel, was Video-Editing und Videografie angeht, gelernt. Ich habe jetzt die Kamera, die mich jetzt gerade für den Podcast filmt, ist dann auch schon eine etwas teurere und krassere von Sony mit Objektiv und so. Und ihr werdet halt, wenn ihr in so einer Nische arbeitet, werdet ihr für ganz bestimmte Firmen, je nach Nische, halt dann auch interessant irgendwann. Und das ist auch sehr wichtig, dass ihr halt brandsafe seid, dass sich Firmen auch für euch interessieren, also immer schön aufpassen, was ihr sagt. Also ich sage immer gerne family-friendly bleiben, weil es macht euch in so einer Nische wirklich viel aus, weil wenn ihr nicht family-friendly seid, dann ist halt eure Möglichkeiten von möglichen Kooperationen schrumpft enorm. Gerade wenn ihr ein Spiel bedient, was auch ganz viele Kinder spielen. Ich sag wirklich, ich komme gut über die Runden. Ich habe neben den typischen Einnahmen jetzt von Twitch, YouTube und Co. habe ich eben halt auch viele, viele Kooperationsanfragen und was halt bei mir auch ein großer Faktor ist, was total cool ist, ich darf tatsächlich auch für Pokémon Go Deutschland arbeiten, immer wieder. Und wenn man mal auf den Instagram-Account von PokémonGoApp.de guckt, also der deutsche Account, da bin fast nur ich, weil ich alle Shortform-Videos für die erstelle und den Channel da komplett beliefer. Und es ist auch ein Riesenprivileg, also dass sie da auf mich zugekommen sind, aber es ist ein Stück weit natürlich auch diese Position, die ich mir halt aufgebaut habe in den letzten Jahren mit harter Arbeit und mich wirklich positioniert habe in dieser Stelle und gesagt habe, hey, ich bin Hani, ich bin der deutsche Pokémon Go Atze und das ist mein Fachgebiet und ich mache Content für jeden. Also ich mache nicht nur Content für die Erwachsenen mit dunklem Humor, finde ich auch funny und alles, ja. Aber mein Content kann sich irgendwie Familienvater angucken und der findet es unterhaltsam. Das Kind kann sich's angucken, findet es unterhaltsam. Oder der Teenager guckt sich an und findet mich vielleicht sogar noch cool. deswegen, ich glaube, ich bin sehr, sehr happy und habe auch das beobachten dürfen, was du gerade sagst, dass halt das eigentlich nie wirklich geradlinig läuft, sondern klar, manchmal langsamer, manchmal schneller, aber es gab keinen Moment, wo mal weniger war als mehr in den letzten Jahren. Das ist wirklich eine Kurve, die einfach nach oben geht. Hat natürlich auch was damit zu tun, dass ich halt einfach nicht aufhöre und immer weitermache und mir immer neue Dinge überlege und immer neuen Content raushaue. Man muss halt consistent bleiben, aber in einem gesunden Maße, sage ich immer. Also ich liebe es auch mal eine Nacht durchzumachen für einen Content. Das macht mir Spaß, da fühle ich mich frei und das macht auch mal Bock. Aber man muss, wie ich auch vorhin schon mal erwähnt hatte, halt sich so eine Struktur aufbauen, dass man wirklich seinen Tag gut einteilt und die Zeit, die man hat.
Genau. Also ich kann auch noch mal ein Beispiel bringen, wenn diese Leute sich jetzt für Form für Content Creation entscheiden, sei es jetzt Openings, sei es jetzt TCG, sei es jetzt sowas wie wir Podcasting machen. Die Leute unterschätzen die Skillset, das du halt mit der Zeit kriegst. Also das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Also wenn ihr auf meine Business-Seite geht, ich mache jetzt seit 5 Jahren Podcast und habe eine Unternehmensberatung. Und wenn du dich jetzt als Sponsor in meinem Podcast eine halbe Stunde Folge einkaufen möchtest, musst du 3.000 Euro zahlen. So. Die ist für mich relativ schnell produziert, aufgenommen. Ich mache dasselbe wie mit dir jetzt, nur halt nur eine halbe Stunde. Und ich halte mich da ja nicht in Absprachen. Das ist der Vorteil auch wieder des Alters. Mir kann kein Kooperationspartner sagen, was er gerne möchte, was ich sage. Ich sage, was ich möchte und du darfst dich einkaufen. Und dann könnt ihr euch ja ausrechnen, ne, ich mache mir in der halben Stunde 3.000 Euro. Wenn man sich das aufgebaut hat on the long run, macht das halt unheimlich Sinn. Und selbst hier haben wir ja immer gesagt, wenn, machen wir nur die Mega-Kooperation in diesem Podcast, wo wir sagen, wir können es so lange aushalten, weil wir ja nicht damit unser Lebensunterhalt so verdienen, was wir hier machen. Oder wir machen etwas selber. Hast du da auch nochmal Ideen, wo du sagst, hey, so kann ich selber vielleicht für meine Community was machen, ich kann für meine Reichweite, ich biete was an. Du bist ja ein sehr kommunikativer Typ, du kannst auch gerade ausreden, du könntest ja auch morgen eine Social-Media-Beratung aufmachen, sind wir mal ehrlich. Also wenn du das jetzt morgen aufmachen würdest, Kameratechnik, ich filme dir das, wir tun das und machst es jetzt für Firmen und da sitzt dann so jemand wie ich und sagt, ey, ich habe keine Ahnung, wie man Short dreht und da würdest du mir sofort helfen können. Da würden wir zu zweit ja auch Business-Gelaber hinkriegen. Das heißt, das finde ich ganz, ganz krass, dass du ja auch einen Ausweg hast. Selbst wenn Pokémon Go nicht so angesagt ist, dann hast du ja nichts verloren. Also genau. Insofern, was sagst du so, wo würdest du da so ansetzen, was würdest du so machen, was sind deine Pläne?
Also ich glaube, ich würde auf jeden Fall auch in die Richtung Social Media für Firmen gehen. Da ich jetzt halt auch, ich habe es halt einfach schon super viel gelernt durch die Zusammenarbeit mit Pokémon Go, weil ich genau weiß, worauf ein Unternehmen achtet, was denen wichtig ist.
Geld.
Jetzt mal auf den Content bezogen, ja. Was du in solchen Videos sagst, Wortlaute oder eben auch die Vorstellungen von Content-Agenturen und so. Also da habe ich sehr, sehr viele wertvolle Sachen jetzt einfach schon gelernt und auch Angebote schreiben und auch Angebote machen. Das ist auf jeden Fall etwas, was man natürlich erst lernt, wenn man irgendwie mal dazu kommt, wenn sich einem da die Möglichkeit bietet. Aber also ich habe ganz viele Content-Creator-Freunde, die auch in meiner Größe oder kleiner sind, die zum Beispiel auch einfach Firmen anschreiben und sagen, hey, ich habe schon mit der und der und der Firma zusammengearbeitet, habt ihr, und dann zum Beispiel auch ganz toll, ich habe da diese Shortform-Serie, zum Beispiel ein Kollege von mir, der geht immer auf irgendwelche Filmpremieren und macht irgendwelche Fotos mit seinem Nintendo 3DS. Super beliebtes TikTok-Format. Er schreibt Firmen an, sagt, hey, ja, cool, kann ich da vorbeikommen? Ihr zahlt mir da eine Pauschale dafür, dass ich vorbeikomme mit meinem 3DS. Ich mache so ein TikTok, wie ich da mein Foto mache. Manchmal macht das aus der dritten Perspektive. Dann filmt einer ihn und sagt, wieso macht hier ein Typ irgendwie bei der Filmpremiere von dem neuen Film ein Video mit seinem Nintendo 3DS? Ja, ne? Total clever. Lieb ich. Das heißt wirklich, du musst halt gucken, dass deine Persönlichkeit im Vordergrund steht, dieses Personal Brand Ding eben, und dass du eben dein Social Media, dass das auch gut aussieht, dass wenn jetzt eine Firma sich das anguckt, dass sie sagen, oh, das sieht seriös aus, das sieht so aus, als wollen wir gern damit arbeiten, und dass du eben vielleicht auch Beispiele vorzeigen kannst. Also ich kann einfach meine Videos und mein Content kann ich präsentieren und sagen, hey Firma, guck, so mache ich das. Habt ihr Bock, dass ich sowas für euch mache? Habe ich jetzt zum Beispiel auch mit einem Grading-Unternehmen was zu tun, die da auf mich zugekommen sind und die einfach gesagt haben, ey, wir finden dein Content cool. Genau solchen Shortform-Content, wie du machst, würden wir uns freuen, wenn wir in diesem Verhältnis dann eben auch was zusammen machen können. Und wie gesagt, wenn sowas wie dein eigener Content oder das Thema, wie jetzt zum Beispiel, wenn bei mir Pokémon Go nicht mehr laufen würde, wenn man das jetzt mal so sagt, ich würde meine Personal Brand einfach weiter ausbauen, auf gar keinen Fall verzagen und sagen, oh nein, alles bricht zusammen. Ich wäre natürlich extrem traurig, wenn du Pokémon Go irgendwann nicht mehr läufst, wäre sehr, sehr sad. Aber ich glaube, ich würde zum Beispiel einfach IRL-Streaming machen. Also es gibt ja unglaublich viele echt gute, erfolgreiche IRL-Streamer in Deutschland, die verrücktesten Dinge unternehmen in ihrem Stream und unterwegs sind und so, würde ich voll drauf gehen, weil ich weiß, meine Zuschauerschaft guckt mich vor allem wegen mir und die würden auch gucken, wenn ich irgendwelche lustigen IRL-Abenteuer mache, abseits von Pokémon. Und auf der anderen Seite kann man, wenn man wirklich so Skills mitbringt und sich das angelernt hat, kann man wirklich Content-Agenturen anfragen, du kannst da outreachen und was ich auch ganz cool finde, du kannst auch so ein Portfolio erstellen, wo du so ein bisschen präsentierst, was du halt alles schon gemacht hast, so in deiner selbstständigen Karriere. Und für viele ist das halt dann schon interessant, also die fragen dann nicht, hast du jetzt den und den und den Abschluss, sondern die sehen, was du kannst und was du für Ergebnisse lieferst. Und ey, ganz ehrlich, wenn es irgendwann ein Problem gibt oder ich sage, ich habe irgendwie da, ich brauche da irgendwie ein paar extra Einnahmen oder so, ich stelle mich auch in Rewe und sag, heute machen wir die Rewe-Früchte-Challenge. Mit random Leuten im Rewe und so. Von mir aus, so, das macht mir auch Spaß. Hauptsache, ich mache meinen Content und so. Ich glaube, wenn du die nötigen Skills hast und vor allem so du als ein Gesamtpaket das kannst, ne? Wenn du nicht noch du brauchst nicht noch einen Videografen und jemand, der dir das Skript schreibt und jemand, der hier irgendwas macht für dich, sondern wenn du wirklich das alles kannst und die Skills hast und die gelernt hast, einfach weil es dir Spaß macht und du das ganz lange als Hobby gemacht hast, bist du immer interessant für Firmen.
Ja, da vielleicht auch kleiner Tipp, wenn wir so tief jetzt, hätte ich gar nicht gedacht, in den Business Talk abdriften. Aber es ist bestimmt für einige super spannend. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr da mehr in diese Richtung hören wollt, mehr machen wollt, weil wir kennen ja ganz viele Leute, die auch von Pokémon leben oder rundherum im Pokémon-Kosmos. Ich kann euch nur sagen, heutzutage könnt ihr über ChatGPT, wenn ihr fleißig seid, Selbstständigkeit, was ihr alles tun müsst, was ihr nicht tun solltet, der warnt euch auch. Ihr müsst nicht alles glauben, was da steht, aber auch ein Angebot schreiben. Was ist verhältnismäßig? Was sind Zahlen etc.? Das geht aber nicht mit einer Eingabe, sondern auch, wie du sagtest, da muss man wieder lernen, da muss man wieder machen, da muss man Fehler machen. Ja. Aber wenn ich überlege, wie ich heute ein Angebot schreiben könnte und wie wir vor 15 Jahren uns das selber ausdenken mussten, was ist jetzt unsere Beratungsleistung wert? Ist das halt, du kannst dich mehr auf, ich nenne es mal, deine Kunst, deine Profession etc. konzentrieren und da bessere Geschichten, weil sowas fällt natürlich weg. Du hast einen Instant-Steuerberater, der irgendetwas macht. Du hast, wenn du fair mit dem Ding umgehst und einigermaßen schlau bist, dann gibt es dir auch schlaue Sachen wieder. Wenn du Idiot bist, dann wirst du relativ schnell merken, dass du Idiot bist. Ach nee, merkst du ja nicht. ChatGPT sagt ja dir nicht, dass du leider Idiot bist. Aber das gehört dazu. Deswegen würde ich auch die Leute ermutigen bei der Selbstständigkeit, ey, da könnt ihr ganz schön viel vorher machen, wo der nicht so gut ist, wenn ihr ChatGPT nutzt in der Selbstständigkeit. Wie mache ich mein nächstes Short? Wie werde ich zu einer Marke? Da kriegt ihr bla bla. In welche Nische sollte ich gehen? Du hast es heute gesagt. Geht in die Nische, die ihr liebt. Arbeitet da an euren Skills. Stellt euch breit genug auf. Wenn ihr schon in so einer tiefen Nische seid, dann nehmt das große Zielpublikum, nämlich family-friendly, weil du bist ja schon in der Nische. Andersrum, wenn du eben jetzt nicht, sag ich mal, im Pokémon-TCG, da gibt es wenig Leute, die älter sind als ich, die Content machen. Also auch regelmäßig, wo es wirklich zweimal die Woche mindestens Content kommt. Das heißt, dann bist du schon automatisch wieder in deiner Nische, wo Pokémon ja riesig ist im TCG-Bereich, da hast du Konkurrenz. Und Podcast gab es nicht. Bei dir gab es Pokémon Go in der Form so in Deutschland nicht. Und du bist jetzt nicht der Nächste geworden, der jetzt einfach Packs aufreißt. Da musst du wieder ein sehr starker Charakter sein, um dich gegen andere durchzusetzen. Also insofern ist Pokémon Go ein guter Weg und es würde dir ja auch helfen, wenn noch 1, 2, 3 andere Creator das so ernst meinen würden mit Pokémon Go wie du. Die Leute denken jetzt, ja, kann ich welcher Konkurrenz und es ist ja dumm. Ich nehme es einfach vorweg. Das ist keine Konkurrenz, sondern wir würden gemeinsam ja wachsen. Wir würden ja stärker werden. Es würde ja mehr geiler Content. Wenn ich jetzt wirklich die Zeit hätte und könnte jeden Tag Pokémon Go kurz mit der Osmo das machen rein theoretisch, wir würden alle davon profitieren, weil mehr Content, verlässlicher Content, kollegialer Content, schlägt dich dann ja auch wieder vor. Wenn das gut läuft, macht man auch Kooperationen. Und ich sage hier auch immer wieder, Leute, ihr seid immer so böse, dass ich nicht jedermann in diesen Podcast einlade. Und ich sage immer, ja, aber ich brauche ja eine gewisse Story, eine gewisse Qualifikation auf der anderen Seite. Und deswegen laden wir eigentlich nur Händler oder halt Content Creator in irgendeiner Form ein. Und wenn du Content Creator werden willst, musst du ein bisschen Kontinuität nachweisen können. Also der Pat Flynn sagt immer, ich gebe dir alle meine Tipps, die ich habe. Ich nehme mir Zeit für dich. Zeig mir aber erst deine 60 Videos, die du veröffentlicht hast. Und das sagt der Held der Steine auch. Jemand, den ich sehr bewundere, der zum Beispiel älter ist als ich, aber mit dem ich sehr gerne auch in Frankfurt im Laden ja auch mal ein Gespräch führe und der ist super nett. Also der ist viel netter, als er da ist. Und überleg dir mal, Lego war auch mal gefühlt eine Nische, als der angefangen hat. Und deswegen würde ich niemals gegen Pokémon wetten. Ich würde auch niemals gegen Pokémon Go wetten. Und dass wir da nicht auch durch irgendwelche Zufälle, irgendwelche Sachen einen Hype kriegen. Und dann klingelt es halt richtig. Aber wie oft im Leben, du kannst nicht alles in irgendeiner Form vorhersehen, bestimmen. Sicherheit gibt es nicht mehr. Leute studieren, haben Diplome in der Tasche, schreiben zig Bewerbungen und kriegen momentan keine Jobs. Und du baust jeden Tag dein Skillset auf, nimmst dir Zeit für mich hier, dass wir das zusammen machen. So, wer jetzt bis zum Ende gehört hat, ihr folgt natürlich, ne, auf allen Kanälen, ne, den Honey, das ist schon mal Pflicht. Also asozial, wer das nicht tut. Also sorry. Auch wenn ihr euch für Pokémon Go nicht interessiert, interessiert euch für Honey. So, das machen wir natürlich auf jeden Fall. Das zweite ist, wenn du mal irgendwas von uns brauchst, wenn wir irgendwas ankündigen sollen, irgendwas tun sollen hier, sag ich mal, wo auch Leute vielleicht gerade, wir haben, glaube ich, sehr viele Hörer, wo die Kinder haben, also sprich, wo sie super mal so Pokémon Go Event mal was machen können, was tun können, schick's mir rüber, ich werde es hier immer droppen und ich würde mich freuen, wenn du regelmäßiger Gast werden würdest, ab und zu mal vorbeikommst, deine Journey erzählst. Wir haben nämlich heute nicht über dein ganzes TCG haben wir ausgelassen. Mhm. Wir haben nicht darüber gesprochen, wie du das Pokémon Go Set findest. Wir hätten noch so viele Themen. So, und ich finde gerade diesen Generationsclash, den habe ich oft genug betont heute, finde ich super spannend und dass wir da weitermachen und ich möchte unbedingt wissen, was so im halben Jahr bei dir passiert ist. Und ich würde mich total freuen, wenn du wiederkommen würdest und wir das hier nochmal zusammen machen. Aber wie das gute alte Tradition ist im Podcast, du darfst jetzt gleich alles sagen, was du möchtest. Du darfst übers Wetter sprechen, du darfst privat sagen, du darfst dich an die Community richten, du kannst dein Lieblingsessen erzählen. Völlig egal, was du schon immer in einem Podcast sagen wolltest. Das Einzige, was du nicht sagen darfst, ist, Andreas, lieben Dank für die Einladung. Im Sinne, ich bin raus, abonniert den Honey und tschüss. Deine letzten Worte.
Das ist sehr, sehr interessant jetzt. So viele Möglichkeiten und so wenig Zeit. okay, ich möchte die Aussage des heutigen Podcasts festigen. Wenn ihr für was brennt, wirklich für was brennt, ja. Und ich weiß, Vollzeit arbeiten ist scheiße. Und es kann, je nachdem, was man arbeitet, richtig geil und richtig scheiße sein, beides zugleich. Wenn ihr neben dieser Arbeit für irgendwas brennt, dann macht das bitte und gebt es nicht auf. Wenn ihr Lust habt, wenn ihr daran Freude habt, wenn es euch glücklich macht, versucht wirklich einfach immer dran zu arbeiten, dass ihr das immer mehr machen könnt. Weil es tut so gut, Dinge zu machen im Leben, die einem einfach auch Freude machen, ob man die jetzt beruflich oder hobbymäßig macht. Deswegen, ich glaube, dass die Aussage möchte ich so nochmal reinstellen, weil das jetzt einfach heute auch so das Thema war. Wenn ihr für was brennt, dann zieht's durch und manchmal ist es vielleicht auch richtig, richtig viel Arbeit und man hockt nächtelang da und weiß vielleicht manchmal auch nicht weiter. Aber für jeden gibt es einen Weg und ich glaube, dass man den nur finden muss.
Tschüss.
Ciao, ciao.